liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit dem Mitch, ich hätte jetzt fast wieder und dem Mitch gesagt.
Und dem Ant.
Und dem Ant. Mit dem Mitch und dem Ant und dem Propheten und
Ernie
dem Bier.
Und Bert. Ja, alle
also,
da.
Diesmal machen wir das mal direkt am Anfang. Ne? Ich komme direkt wieder aus einem Kurztrip in das schöne Designer-Outlet Ruhrmond. Ein sehr authentischer Stadtteil. Ich sage einfach mal authentisch, weil das Wort authentisch wird uns später noch begleiten, wenn wir über den ESC-Vorentscheid reden.
Chefsache meinst du? Die Chefsache,
ESC. Genau. Und ja, mittlerweile steht ja da der Sieger fest. Ne? Also das heißt, wenn wir uns nach Finnland, wollte ich schon sagen, nach Basel fährt, genau, ja. Und deswegen, wir, ne, wer uns kennt, wir müssen den ESC jedes Jahr, also ne, mit unseren weisen Worten, und dieses Jahr ist es ja ein bisschen anders gewesen, halt Chefsache, ne, hast du ja schon erwähnt, die Art und Weise, wie der Sieger da, oder jetzt der Sieger-Duo gekürt wurde. Gehen wir gleich mal drauf ein, ist ganz lustig gewesen, also mich würde mal interessieren, ne, wie, also da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wie die anderen Kandidaten und so wahrgenommen haben und die Jury und die ganze Show und so weiter, ne? Also da können wir uns ja gleich mal ein bisschen darüber austauschen. Ja, was ich sagen wollte, ich bin aus diesem sehr authentischen Ruhrmond zurückgekommen, wir waren nicht nur in dem Designer-Outlet, ne? Man kennt das Prinzip Designer-Outlet, ja, da sind ja so Fassaden und dahinter befinden sich so Shops, ne? Und die sagen dann, alles ist Korting ist hier und da, ne? Und
Outverkauf.
Zwei Hale, drei Betale oder umgekehrt, irgendwie sowas. Ne? Ja, überall kann man nur Schnäppchen machen. Aber ein paar Sachen gekauft. Und auf dem Rückweg kommt man noch am Albert Heijn vorbei, dem großen Supermarkt. Albert Heijn XL sogar, im Retail Center in Ruhrmond, oder vor Ruhrmond irgendwie. Ja, und dann kann man sich da ja die Sachen kaufen, was jeder Deutsche macht, der kurz mal nach Holland fährt. Was es bei uns nicht gibt, was schön lecker und süß und ungesund ist, ne?
Und lecker da, Fla.
Genau.
Und Hageslag.
Hageslag ist auch im Kopf
und,
gewesen.
Wie heißen diese Waffeln mit Karamell?
Ja, Stroopwafeltisch, ja.
Auch dabei.
Ja, echt. Genau. Und das, was bei uns auch nicht im Supermarkt gibt, sondern nur in der Apotheke.
Achso, ja, Kopfschmerztabletten.
Einmalweise Kopfschmerztabletten auch. Und
lecker Bier.
Ja, und natürlich, und, ja, Bier, ne? Hier so dieses Trappistenbier aus Belgien, ne? Aber habe ich mir so 4 Fläschchen gekauft, unterschiedliche Dinge. Aber das ist wirklich jetzt, deswegen habe ich das jetzt mitgebracht, das ist das Hertog Jan und das kommt wirklich aus Niederlanden, ne?
Richtig, aus Limburg, nicht?
Aus Limburg. Aus
der Region,
glaube ich so. Mache ich jetzt einfach mal auf, breche mit meiner Tradition des alkoholfreien Biertrinkens hier, kann heute sehr lustig werden. Ja. Aber ich habe auch noch einen, zur Sicherheit habe ich für den Durst nachher dann, jetzt ja für den Geschmack, einen Krombacher weil es ein alkoholfrei dabei.
Aber das ist ja interessant, das habe ich heute auch ähnlich gemacht. Ich habe auch zum Durstlöschen einen Krombacher dabei, aber wobei es eine Krombacher Fassbrause ist. Hier schön mit Maracuja, die habe ich gerade aufgemacht, als Pfump gemacht hat. Denn das Getränk des Tages, was ich mitbringe, kommt in einer Dose, die aber schon hier im Haushalt vorher aufgeteilt wurde. Wir kaufen von Craft Beer immer eine teure Dose, so 7-8 Euro oder so. Und dann wird die schön fair aufgeteilt. Ja. Und diesmal ist es ein Colorful Valdi.
Ach, wie süß, da ist ja ein kleiner Pudel drauf, der gezeichnet ist oder so. Oder
ja, genau,
ein kleiner Hund. Mit dem Bierglas in der Hand.
Das Ganze wird hier in Köln gebraut und heißt Valdi, glaube ich, oder Super Valdi, die Brauerei.
In Anlehnung an unseren früheren Podcast, Valdis Welle.
Valdis Welle, richtig. Richtig, richtig. Genau, und ja, von dem haben wir schon sehr viel getrunken und der mag es auch sehr gern, süffige IPAs zu machen. Gern auch so New England IPAs, die sehr fruchtig sind. Und das hier ist jetzt ein Double IPA, hat also ein paar Umdrehungen mehr. 8%, aber wir haben es ja geteilt, deswegen sind es nur 4.
Ja, okay, schlau.
Ja, so geht die Arithmetik natürlich nicht. Und das Ganze eingeschenkt in mein Glas, was ich damals in Amsterdam mitgenommen habe, als ich hier in den wunderbaren Laden von Two Chefs Brewery besucht habe.
Ja, das ist ein sehr schönes Glas. Ich wünschte, ich hätte auch sowas Passendes, aber ich habe das einfach, das jetzt das Weizenbierglas geschüttet. Ist wahrscheinlich nicht so richtig dafür gedacht, weil das andere, das muss ja so schön atmen eigentlich in so einer Tulpe, wie man das nennt, so einem großen, breiten Glas, ne? Tumbler, nee, das ist wieder für Whisky. Aber ne, so, ja, habe ich aber nicht. Mit Stil, so stilvoll.
Ja, wir und Stil, das wäre Da sind wir ja ganz verkehrt abgebogen. Lass uns mal ein bisschen was plaudern in diesem Podcast. Ja,
genau. Wir müssen nämlich mal wieder anknüpfen an die letzte Episode. Mhm. Wir haben jetzt ja ganz viele Episoden irgendwie gemacht, die irgendwie so Musik, ne, und sowas zum Inhalt hatten. Ne? Kommt, das, da beginnt gleich wieder beim ESC, hat ja auch wieder mit Musik zu tun. Aber wir haben noch ein zweites Thema, das sich mit KI beschäftigt. Ne? Da haben wir auch zwischendurch mal einen Blick drauf geworfen und da du ja ein sehr KI-affiner Mensch bist, also auch ein intelligenzaffiner Mensch, auch künstliche Intelligenz dich interessiert. Deswegen hast du da mal die neuesten Trends zusammengestellt und wirst du mir gleich unterbreiten.
Ja, ja,
und,
ja.
Und dann, damit ihr alle damit was anfangen könnt.
Sonst genau, aber alles nur auf High Level. Im Bereich KI kommen tatsächlich jeden Tag News raus. Hm. Wenn man das verfolgen möchte, wird man verrückt. Aber auch dazu habe ich einen kleinen Tipp nachher mitgebracht.
Ja, super, da bin ich ja beruhigt. Ja, wir haben jetzt ja beim letzten Mal uns echauffiert über die Top 8 der Alben, der besten Alben 1985, die
Peter,
zum Jubiläum
lieber
zusammen.
Peter, was hast du denn dabei gedacht?
Von Peter Illmann hat er die zusammengestellt, oder sein 80s Team. Ich sag nochmal kurz, welche dabei waren. Wir haben jetzt nämlich in der letzten Episode, könnt ihr nochmal hören, super interessant, super lustig, die alle Alben, die so relevant waren 1985, mal vorgestellt. Also so aus dem Bereich Pop und Rock. Ne? Und haben versprochen, dieses Mal werden wir dann auch eine Top 8 verkünden, so quasi die Konkurrenz Top 8, die wahre Top 8, also beziehungsweise zwei wahre, weil wir haben ja unterschiedliche. Ich kenne seine noch nicht, also deine, also
Hans kenne ich noch nicht. Ich kenne seine auch noch nicht. Jetzt spreche ich noch mit der vierten Wand. Ja. Hallo, lieber Zuhörer, schön, dass du auch da bist. Und liebe Zuhörerin natürlich, du bist mitgemeint.
Zwischen drinnen, außen und innerhalb.
Genau.
Wir hatten auf Platz 8 bei Peter.
Jetzt kommt Peter. Der Peter wieder mit seinen Dingen. Jetzt rattern wir schnell runter. Ja.
Go. Grace Jones, Slave to the Rhythm auf 8. Kate Bush, Hounds of Love auf 7. Auf der 6 Propaganda, A Secret Wish. Und auf der 5 Howard Jones, Dream into Action. Dann kommt auf der 4 kommen die Dire Straits, Brothers in Arms. Auf der 3 Yellow mit dem Album Stella. Auf der 2 Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Und auf der 1, das fanden wir besonders kurios, Falco mit dem Album Falco 3. So, und jetzt. Ja. Machen wir das mal abwechselnd. Fangen wir mit dem 8. Platz des einen an und so weiter. Achso, die Kriterien. Ne? Wir haben ja auch ganz wissenschaftliche Kriterien zugrunde gelegt.
Natürlich, weil wir uns ja auch immer echauffiert haben, dass wir gar nicht wissen, wie kam denn der Peter jetzt auf seine Liste. Ne? Wahrscheinlich nur, was so irgendwie in seinem Programm, seinem 80s Radioprogramm oder so passt oder keine Ahnung.
So nach frei Schnauze würde ich sagen. Ich wusste auch gar nicht, ob das wirklich eine Top 8 im Sinne eines Rankings ist oder einfach nur, jetzt sind jetzt in loser Reihenfolge die 8 für uns relevantesten Alben des Jahres.
Genau, aber du hast versucht zu ranken, oder?
Ja, ich habe auch, eines der Kriterien habe ich auch sogar doppelt gewichtet, nämlich das meiner persönlichen Berührtheit durch dieses Album.
Naja, sehr, sehr gut, sehr gut.
Das war ein sehr, sehr akribisches und auch KI-lastiges Unterfangen, was ich da gemacht habe.
Ja, danke für den Tipp. Ich habe dann tatsächlich eine meiner KIs, die ich nachher noch vorstellen will, auch noch dazu genutzt, um mich unterstützen zu lassen. Und musste noch einige Male nachprompten, bis ich das hatte, was ich brauchte. Aber das ging dann relativ flott. Und weil ich muss sagen, wenn ich die Liste jetzt wieder anschaue, dachte ich mir, Platz 7 und 8 müsste ich doch eigentlich umtauschen. Darum geht das doch nicht.
Ja,
aber man muss auch irgendwann mal einen Strich ziehen und sagen.
Irgendwann muss man auch mal,
Und sagen, auch mal 5 gerade sein lassen. Und das ist jetzt sortiert und eigentlich liegen die alle dicht beieinander und manche, sind aufgrund anderer Kriterien in die Liste gekommen. Deswegen ist der Vergleich immer so krumm
nebeneinander. Ja. Das stimmt. Haben wir die Kriterien irgendwo nochmal da?
Ja, ich habe sie hier da.
Und, sag doch mal.
Ich sag nochmal, du hattest ja fürs letzte Mal schon rausgesucht. Das erste waren kulturelle musikalische Relevanz. Welche Alben hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Musikwelt und wurden stilprägend? Das hört man schon, dass das KI-Gelaber ist. Ne?
Das
ist schon
ein bisschen. Das habe ich selber auf meinen eigenen mit den Fingern tippen lassen, ja.
Ja, kommen wir zum nächsten, ist der Erfolg. Ne, dafür gab es ja damals den Echo Award, Verkaufszahlen, nichts anderes zählt, Chartplatzierung, Platin- oder Goldauszeichnung. Da hattest du diese Woche nochmal ein Bildchen rumgeleitet, den aggregierten erfolgreichsten Songs des Jahres 1985. Ne? Kurioserweise war in den Top 3 zweimal Ram. Charlotte Vesper ja. und Wake Me Up Before You Go Go.
Ja, und eingerahmt, also wurde eingerahmt haben Madonna mit Like a Virgin.
Genau. Was haben wir noch an Kriterien?
Ja, weiß ich nicht. Ich sehe die gerade nicht.
Hast du nicht? Hast du die Notizen nicht ausgeklappt?
Wo denn?
Direkt unter dem ersten Follow-up. Top 5 der besten Alben, dann die Kategorien und dann nochmal aufklappen. Oder einfach
also expand all. Alles aufgeklappt. Ach doch, da steht's ja, ja klar.
Da ist es doch. Und er hat, ja. Was hat er gemacht? Also ich habe Dinge, die, damit wir es schneller lesen können, halt dick hervorgehoben.
Ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Langfristige Bedeutung kommt jetzt. Welche Alben haben sich über die Jahre bewährt und werden heute noch gehört oder als Klassiker angesehen? Sozusagen, sind die gut gealtert?
Genau.
Oder nicht, ja.
Genau. Hat das heute noch irgendeine Relevanz?
Ja, und dann noch Innovationskraft. Gab es neue Sounds, Produktionsweisen, kreative Ansätze, die das Album besonders gemacht haben?
Genau, übersprungen hast du noch die Anerkennung und Rezension im Musikmagazin Rolling Stone, NME, Billboard, ja. sowie Grammy-Nominierung und Auszeichnung. Zu den Grammys kann man natürlich noch die Brit Award dazu nehmen.
Ja, ja, gut, nicht jedes Album kriegt, also kommt für die Grammys in Frage. Und ja, irgendwie kommt auch noch dann die eigene Präferenz mit dazu, habe ich ja gerade auch gesagt. Ne? Finde ich das Album überhaupt gut. Deswegen ist es meine Liste auch eher so eine, wo das durchaus überwiegt. Ne? Also wo ich jetzt nicht gesagt habe, so das ist jetzt aber wirklich ein sehr erfolgreiches Album, das muss da einfach rein. Da habe ich jetzt einfach, habe ich nicht gesagt, das habe ich mir nicht zur Prämisse gemacht, dass da irgendein Album einfach rein muss. Da habe ich auch mal gesagt, nee, das... Obwohl das naheliegen würde, kommt das jetzt gar nicht rein.
Das ist interessant. Ich glaube, dann werden unsere Listen ein bisschen auseinanderliegen, weil ich mit 1985 nur peripher und nicht, also ich krieg's nicht voll mit 8 Alben. Also, dass ich da wirklich was an Relevanz für mich persönlich hatte, das schon vor der letzten Pottermaus-Sendung 52 irgendwie für mich auf dem Schirm war. Muss ich sagen, nö, da war fast nichts dabei.
Ja, nee, aber das Lustige ist ja bei mir auch, dass ich durch, deswegen fand ich ja so toll, also dass man so ein Recherchethema sich mal selber auferlegt und dadurch halt einfach die Gelegenheit hat, nochmal Neues kennenzulernen, was eigentlich schon seit 40 Jahren existiert. Aber, und da habe ich jetzt auch glaub, so 2 Alben mit dabei, die ich vorher noch nicht in der Gänze kannte und wo ich dachte, ja super, das ist eigentlich, ne, also die finde ich jetzt richtig toll.
Super, dann steigen wir mal ein. Mein Top 8 ist schon die erste Überraschung.
Ja.
Sting, The Dream of the Blue Turtle.
Ja, das überrascht mich jetzt gar nicht, weil die war ja auch bei uns beim letzten Mal ganz gut besprochen worden. Ne?
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Und erstes Soloalbum, duftes Ding.
Ja, ich habe auf der 8 Pete Townsend, White City, A Novel, habe ich mir letztens nochmal angehört. Das ist jetzt, würde man vielleicht sagen, gar nicht so ein bekanntes oder spektakuläres Album. Und Pete Townsend ist ja der Gitarrist von The Who, der da immer die Gitarren kaputt gemacht hat. Später reden wir noch über Menschen, die Celli kaputt machen, in Pete Townsend-Manier. Oder zumindest so tun. Das ist so eine Art Konzept, aber wir haben ja darüber geredet. Ne? Und finde ich aber irgendwie gehört das für mich dazu. So, das ist eins meiner Lieblingsalben irgendwie aus dieser Zeit. Ja,
ja, spannend. Kommt in meiner Liste nicht vor, darf ich schon mal spoilern. Auf Platz 7 habe ich, und da habe ich mir sehr echt, war auf der Abschlussliste eigentlich, aber dann ist es doch wieder reingerutscht. Aha, Hunting High and Low. Weil dieses Debütalbum einfach auch für die 80er Jahre stilprägend war und für diese ganze Band-Geschichte halt einfach der Startschuss war. Deswegen denke ich, auch durch die sehr erfolgreichen Singles, die wir daraus kennen, ist es tatsächlich würdig, hier in die Top 8 aufgenommen zu werden.
Ja, bei mir ist es halt nicht dabei, ne? Also genau das Gleiche. Man könnte meinen, und wir haben auch gedacht, ja, wieso hat der Pierre den rausgelassen? Und dann habe ich das Album ja mal gehört. Das kannte ich ja vorher nicht in allen Songs und dachte, ja gut, aber sind auch viele Füller dabei, ne? Haben sie für den ersten, haben sie ein paar gute Singles dabei gehabt, aber die höre ich mir dann lieber auf einer Best-of-Compilation oder so an. Die ist bei mir nicht dabei.
Wie geht's bei dir weiter?
Geht's bei mir weiter. Dann sind wir bei 6, ne?
Nee, die 7, oder?
Ach, war das erst deine 8?
Nein,
meine 7. Meine 7, stimmt. 7. Du hast
die 7 meine gesagt. 7 ist 8. Ja,
genau, ich bin so aufgeregt. Bei mir ist die 7 Eurythmics, Be Yourself Tonight. Das ist eins von den Alben, die ich jetzt dadurch auch erst kennengelernt habe, beziehungsweise durchgehört habe, 2-3 Mal gehört habe und sagte, boah, ja, schön, macht mir Spaß.
Ja, da hat es mir auch leid, dass es bei mir auf der Longlist noch drin war und es knapp nicht reingeschafft hat.
Ja. Ja. Soll ich weitermachen mit der 6? Aber so
dann machen wir die 6, ja. Immer so doppelt, so wie bei Siedler von Catan. anfangen und der Letzte darf als Erstes wieder.
Ja. Ja, aber das ahnst du, hast vielleicht schon geahnt, dass dieses Album irgendwie auch bei mir reinkommt. Das habe ich beim letzten Mal ja so sehr ausführlich erwähnt, nämlich Geld oder Leben von der EAV. Erste allgemeine Verunsicherung.
Okay.
Das, ja, bei mir kommt halt kein Falco vor, aber die andere Truppe aus Österreich. Die EAV, Geld oder Leben, Christian, schöne Frau. Ach nee, das kommt später erst, aber da waren halt Christian und der Kerkermeister zum Beispiel drauf.
Herrlich. Ist bei mir auch nicht drin. Bei mir kommt jetzt auf 6 Kate Bush mit Hounds of Love. Tatsächlich. Mhm. Unglaublich große Produktion, aufwendig gemacht, Konzeptalbum und dieser eine Übersong, der, naja, sogar eine ganze Staffel Stranger Things bestimmt hat. Großartig. Hat also noch große Relevanz für die Ist-Zeit.
Ich hatte überlegt, also ist bei mir jetzt nicht drin, ob ich die, also ich habe zwischen Pete Townsend und Kate Bush geschwankt. Aber das Album von Kate Bush, das hat sich bei mir noch nicht so, also das kannte ich vorher auch nicht komplett und habe ich eineinhalb Mal so weniger aufmerksam gehört. Habe mir die Singles nochmal angehört, die ich eigentlich ganz gut finde, aber ich finde die anderen drei fallen auch gegenüber Running Up That Hill auch etwas ab. Mhm. Cloudless heißt es, glaube ich, die eine Single. Irgendwas mit Cloud. Die finde ich noch ganz gut. Aber zum Rest des Albums kann ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich was sagen. Deswegen habe ich es einfach lieber rausgelassen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wirklich ein gutes Album. Und innovativ.
Innovativ auf jeden Fall. Ne? Mhm. Auch wenn ich es vorher nicht kannte und auch bei einmal hören vielleicht auch gar nicht reicht. Mhm. Dann mache ich mal mit deinem Platz 5 weiter und ich wäre irritiert, wenn es in deiner Liste nicht wäre. Und zwar ist es Marillion Misplaced Childhood.
Ja, ist bei mir drin, aber noch nicht.
Noch nicht, kommt noch. Ja, ich habe es auf jeden Fall mit reingenommen, weil Neoprog und diese eine Single, die in den 90er Jahren auf jedem Sampler war, der irgendwie im Werbefernsehen beworben wurde. Und ich finde, Fish hat uns auch längere Zeit begleitet und das ist das einzige Album, was ich vorher, vor unserer Sendung, wirklich auch im Schrank stehen hatte.
Ja. Ja, bei mir ist auf der 5 das nächste Album, das ich kennen und schätzen gelernt habe durch diesen Auftrag, den wir uns selber gegeben haben, nämlich The Head on the Door von The Cure. Oh. Und hätte ich vielleicht sogar noch höher gerankt. Also das habe ich mittlerweile schon 2-3 Mal gehört. Und jedes Mal entdecke ich da neue Songs, die mir auch, also die mir immer besser gefallen. Ne? Also ich finde mittlerweile die, also schon erwähnten Singles plus Push, ne? Diesen Live-Klassiker, Live-Liebling mit dem langen Intro. Und es war, glaube ich, auch eine Single on a Night Like This. Das finde ich grandios. Und einfach der Sound und die Melodien auf dem Album. Das ist ein tolles Album.
Ja, ich glaube, The Cure muss ich auch tatsächlich noch ein bisschen mehr reinhören. Und dieses Album steht bei mir auch noch auf der Liste. Immer wieder habe ich Referenzen, wenn ich so Post-Punk, neue Post-Punk-Sachen höre, die auch immer wieder Richtung The Cure weisen. Und denke ich mir, ja, das ist schon für die heutige Indie-Rock-Welt immer noch sehr bedeutend, was da passiert ist, ne? Shugazi und Post-Punk.
Wahnsinn. Genau, hat bei mir auch Lust ausgelöst, noch ein paar andere Alben, die ich noch nicht kenne, von The Cure mal zu hören.
Genau. Das letzte kam ja erst letztes Jahr, ne?
Stimmt, das habe ich auch noch nicht. Also ich habe nur die Singles, die man aus dem Radio kennt. Oder aus dem Radio, ja, die sind jetzt ja nicht in der Heavy Rotation bei uns live, sondern also, man nennt man ja so Handeinsätze, ne? Wenn das Album vorgestellt wird, dann wird das Lied einmal gespielt und dann war es das aber auch schon. Mhm. Hat so eine Kultband ja auch nicht nötig, dass man die 6- oder 7-minütigen Singles da spielt.
Spannend. Was kommt auf deiner 4?
Auf meiner 4 ist jetzt, ist eigentlich die erste Überschneidung mit Pete Illmann, wollte ich schon sagen. Nämlich Propaganda, Secret Wish. Hatte ich beim letzten Mal eher etwas negativer oder nicht so relevant, aber da habe ich es nochmal gehört und gedacht, nee, das ist wirklich, das ist auch innovativ und gute Musiker und nicht so besonders gute Sänger, aber Sängerinnen, aber trotzdem ist sehr, sehr kultig, dass das gehört einfach mit dazu, das finde ich auch super und da würde ich nur allerdings empfehlen, dass es ja diese beiden Playlists oder die beiden Alternativen auch bei Spotify gibt, die analoge Version zu hören, nicht die digitale, also die der LP entspricht und nicht der CD-Veröffentlichung.
Ja, ja.
Da sind zum Beispiel ein großes Manko, finde ich, da es gibt diesen Single, Jewel, und der vorgeschaltet ist den Song quasi als schnelleres, härteres Instrumental mit dem Namen Jewel. mit J, also die Juwel, ne? Und dann okay. kommt Jewel mit dem, das Duell. Und in der, auf der Platte ist das halt instrumental, Analogversion, Digitalversion ist es mit, in Anführungsstrichen, Gesang. Es gibt halt die beiden Sängerinnen, die Susanne Freitag ist die eine davon, die nun wirklich auch nicht richtig, also die will auch gar nicht singen, aber die schreit diesen Text da einfach rein. Also die machen sich einfach so einen Spaß raus, das zu brüllen. Und das nervt vor allem, es kommt ja direkt vor der Single und dann kommt es nochmal in der besseren Version.
Ja, also hört ich verstehe. Das Alt die schlecht,
analoge ne? Version an.
Ja. Ja,
ja. Dann kommt deine?
Genau, meine 4 kommt. Und jetzt kommt ein sehr, sehr erfolgreiches Album. Von Phil Collins.
Ah, dachte ich mir schon fast.
No Jacket Required.
Mhm.
Tatsächlich. Ich bin zwar kein großer Phil Collins-Fan, aber immer wenn ich es höre, denke ich, ja, macht Spaß, kann man hören. Schön funky, auf den Punkt. Guter Pop.
Mhm. Ja. Ja, kann ich dir zustimmen, habe ich aber trotzdem jetzt nicht in meiner Liste. Wir haben uns auch gewundert, warum der Pete Ehlmann das nicht in seiner Liste hat. Ich hatte noch mal überlegt, klar, das ist so, ne, so ein Fall von, das ist ja das erfolgreichste oder mit das erfolgreichste Album aus dem Jahr. Oder was Dire Straits? Ich weiß nicht, eins von den beiden. Ne? Und aber ich höre es irgendwie nicht mehr. Also der Zugang ist irgendwie so bei mir nicht mehr so da. Ne? Ich kann es schätzen, anerkennen, aber immer wenn ich es höre, habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt schon so tausendmal gehört. Ich kann Take Me Home, das finde ich ist irgendwie zeitloser Klassiker, das kann ich auch immer noch hören. Vielleicht auch, weil Peter Gabriel da irgendwo nicht hörbar im Chor mit singt. Aber der Rest gibt mir nicht mehr so viel.
Ja gut.
Dann deine 3.
Kommen wir zur nächsten sehr, sehr erfolgreichen Künstlerin, die ihr Debütalbum hier vorgestellt hat. Die habe ich wirklich sehr weit hochgerankt, weil es, ich glaube, für 1985 ein wirklich großer Durchbruch war und die Radios geflutet hat. Es war Whitney Houston mit ihrem Album Whitney Houston, also Self-Titled Album. Ja. Ich bin kein R&B-Mensch, ne? Aber immer wenn ich diese Stimme höre, weiß ich, das ist Whitney Houston. So, es ist halt so ein Signature, ne? Und ja, und ich habe es, als ich das in deiner Liste zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, Moment. Und danach recherchiert habe, ist das wirklich ihr erstes Album? Weil es klingt so, als wäre schon ein Weltstar, der da anfängt zu singen. Ne? Also großartig.
Ja, die brachte halt wirklich auch viel mit. Ne? Und also da waren ja auch ganz viele Hits drauf, haben wir ja gesagt, ne? Irgendwie 4 Nummer 1 in den USA, ne, und so. Irgendwie sowas um den Dreh.
Genau, und genau wie bei Phil Collins, über 20 Millionen Mal verkauft.
Hab ich nicht in meiner Liste drin. Ich habe es mir aber ganz durchgehört und es klingt halt sehr pathetisch, soulig, amerikanisch, gospelig teilweise. Das ist nicht so ganz meine Musik. Und die Balladen finde ich halt, ja, die haben auch viele dieses Yamaha DX7 E-Piano, diesen typischen Sound der 80er. Wie gesagt, also Hut ab vor ihrer künstlerischen Gesamtleistung und aber ja, bei mir halt findet dieses Album nicht statt.
Sehr gut, dann mach mit deiner 3 weiter.
Ja, da kommt jetzt das Ding, The Dream of the Blue Turtle. Den habe ich nämlich wirklich so weit nach oben gerankt. Das hatte ich auch vorher schon, das Album. Ich weiß nicht, habe ich schon mal gesagt, ich weiß gar nicht warum. Das liegt jetzt bei mir im Plattenschrank. Ich kann mir nicht mal, kann wirklich nicht sagen, wann ich das gekauft habe, ne? Aber es ist einfach dermaßen gut. Von vorne bis hinten, das finde ich einfach künstlerisch, musikalisch und von der Aussage von Songs wie Russian zum Beispiel so überragend, dass ich das einfach nach vorne packen musste.
Verstehe.
Es hat doch dieses typische 80er-Jahre-Saxophon, dieses Sopran-Saxophon, glaube ich. Ne? Also wenn die Saxophon gespielt haben, haben sie immer dieses hohe Saxophon gespielt. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr typisch für die 80er. Mag ich gerne, ja.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch bei den ersten beiden Überschneidungen haben.
Ja, also eins habe ich ja schon gesagt, dass es noch kommt. Jetzt kommt das bei mir, nämlich Misplaced Childhood von Meridian. Muss ich einfach so, weil ich war so ein großer Meridian-Fan den späten 90ern bis 2010er Jahre oder so ungefähr. Meridian und Fish und da ist Misplaced Childhood natürlich ein Album, das da wegweisend war. Ne? Und das muss bei mir einfach so weit nach oben. Finde ich auch nach wie vor gut. Slunch, genau. Slunch nochmal in diesem Zusammenhang.
Ja. Gutes Ding. Dann komme ich zu meiner 2. Und hier haben wir Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Großartig. Also ich kannte vorher nur die Singles und ich habe mir dann auch den Rest des Albums angehört und ich finde, zu Recht war das auch für die 80er eine stilprägende Band gewesen, war auch recht erfolgreich, also auch bei den Brit Awards danach nominiert. Ich glaube, sie haben es nicht bekommen. Ja, auch sonst, wenn man in die verschiedenen Listen von NME oder weiß nicht, wen hat man noch als Liste gehabt, noch eine zweite, da sind die auch alle recht weit vorne mit dabei für 1985, Tears for Fears.
Ja, stell dir vor, das ist bei mir auf der Platz 1. Das finde ich einfach auch grandios. Das ist aber von vorne bis hinten. Es erfüllt einfach alle die Kriterien, die wir vorhin genannt haben. Auch, dass es einfach zeitlos ist. Ne? Klar, man hört es natürlich ein bisschen. Oder auch, dass es weil aus den 80ern ist. Aber das kann man sich heute einfach noch gut anhören. Das ist ein gutes Sound. Ich glaube, es gibt es auch in remasterter Version. Stephen Wilson von Porcupine Tree. Der hat ja ganz viel remastert. Der ist auch großer Porcupine Tree-Film-Fan. Der hat das auch remastert. Da gibt es, glaube ich, auch noch so Dolby und was weiß ich, Surround-Sound-Varianten für Leute, die so eine Anlage haben. Das lohnt sich wahrscheinlich bei dem Album, was da wahrscheinlich viel zu entdecken gibt an so kleinen Sounds. Das ist wirklich von vorne bis hinten gelungen, rund und ja, mit nicht nur die Singles, sondern auch alles andere ist einfach große Klasse. Und die haben ja gar nicht so viel gemacht. Das bei das zweite Album, nach dem dritten Album haben sie sich erstmal getrennt und dann, ja, wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, das Reunion-Album nach langer Zeit. Aber ich glaube, da kommt jetzt viel, also da kam einfach nicht mehr viel an diese frühe Zeit von denen heran. Also das, sowohl das Debütalbum als auch das zweite. Und ich würde auch sagen, mindestens genauso gut ist aber auch noch das dritte Album, The Seeds of Love, wo sie ein bisschen mehr bandorientierter sind und auch jazziger teilweise. Nicht so Synthie-mäßig, ne? Aber das, ja, die konnten es einfach. Ne?
Die konnten es einfach. Und ich glaube auch die ich auf Platz 1 gelegt habe, die konnten es auch einfach. Auch wenn das nicht ganz mein Top-Musikgeschmack trifft. Aber bei mir landet das Album von den Dire Straits auf Platz 1. Brothers in Arms.
Ja.
Money for Nothing.
Kann ich auch nachvollziehen.
Unglaublich
Album, wichtiges Album, ja. Und ist aber auch eins der Alben, wo ich glaube, das jetzt noch mal 2-3 Mal gehört habe. Ja, eigentlich gar nicht so die Musik, die ich so höre. deswegen habe ich es jetzt einfach nicht in die Top 8 mit reingenommen. Obwohl da Money for Nothing und der Titeltrack Brothers in Arms, das sind so die, für mich so die herausstechenden Songs aus dem Album.
Ja, da sieht man, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen hatten. Ne? Also ich so allgemein, so sag mal, was so stilprägend war für die Zeit. Ne? Der Chapper wusste gar nicht, was ich mag. Und gut. Was ich natürlich gemacht habe, ist, die eine oder andere Band sagt, nee, lass das mal weg, nimm mal die dazu und rank das mit rein.
Ja, man muss ja auch ein bisschen nachjustieren. Das ist ja gerade auch das, was die Medienkompetenz zeigt, ne? Das Prompten und nochmal nachbessern bei KI, sonst kriegt man da nicht viel Brauchbares hin. Ne?
Richtig, richtig.
Aber ich finde, unsere Listen sind auf jeden Fall besser als die von Peter Illmann, ich vergesse den Namen.
Ja, ich glaube
auch. Herzog Jan. Also ich weiß, der Howard Jones gehört da nicht rein, Yellow gehört da bedingt rein, Falco gehört da ganz und gar nicht rein. So.
So. Also ich glaube, aus meiner Liste waren auch nur 4 in Peters Liste, ne? Das war ungefähr die Hälfte. Hätte ich dann rausgeworfen und gesagt, nee, das geht ganz
und anders. Und auch über Grace Jones kann man streiten. Also ich meine, das ist ja ein Album, ist ja mehr eine Maxi-Version-Sammlung als ein Album.
Ja. Eine Sache, wo ich mich richtig schwer getan habe, die wirklich rauszulassen, waren The Smith, New Order und The Cure.
Ja.
Ich bin froh, dass du jetzt noch The Cure genannt hast in deiner Liste und ich mir das mal vornehme, nochmal tiefer einzusteigen in das Thema. Aber bei den anderen, das wären so Liebhaber-Dinge gewesen, aber keine Alben, die jetzt wirklich sehr interessant waren. The Smith ist, glaube ich, das nächste Album, was richtig durchstartet, und bei New Order weiß ich gar nicht, ob das nächste oder übernächste.
Ja, also zumindest das übernächste ist dann ja Technik oder Substance oder sowas. Ja. Ne, oder Brotherhood kommt noch davor. Ja, ich habe schon gesagt, Low Life ist ja so ein bisschen low in der New Order-Diskografie. Da muss ich auch selber sagen, obwohl ich ein Fan oder großer Bewunderer von New Order seit langer Zeit schon bin, ist das jetzt ein Album, das ich gar nicht so oft überhaupt mal gehört habe.
Ja.
Doch, das Mist kann ich gar nicht so viel am Stück hören. Wir haben auch gute Sachen dabei. Wenn, was ich total lustig finde, ist hier dieses Konzert bei Glastonbury, wo man mit so einer Coverband, die Rick Astley Lied singt, weil ich das schon mal empfohlen habe. Guckt das euch bei YouTube mal an. Das ist grandios. Rick Astley als Morrissey.
Klingt gut. Muss ich mir notieren.
Boah, jetzt haben wir schon ein langes Follow-up wieder gemacht. Das war schon so lange wieder gewesen wie die letzte Sendung. Ja. Wir kommen einfach daraus nicht, aus dem Trott nicht raus, wenn wir über Musik reden.
So ist dann, das.
Ja.
Aber kommen wir vielleicht mit den nächsten beiden Themen ein bisschen kürzer in unserer Plauderei, bevor wir in das Thema einsteigen. Mhm. Und zwar, wir nehmen im Anfang März 2025 auf.
Ja, der März ist gekommen.
Der März ist gekommen.
In unterschiedlichen Schreibweisen, ja.
Hoppla hier, hoppla da, beziehungsweise Halligalli.
Nee. Ja, nee, Rambozambo. Ja,
er hat es gesagt. Ich finde das so schlimm.
Rambozambo.
Ich meine Lambo. Was auch Stefan Raab daraus gemacht hat, ist so schlimm.
Den ganzen Text können wir jetzt hier nicht zitieren.
Nein, auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. Nee, es war Bundestagswahl, tatsächlich vorgezogene Bundestagswahl. Herr Lindner hatte keinen Bock mehr gehabt, sagte, lieber nicht mehr regieren und einen anderen Job suchen, als so weitermachen. Keine Ahnung, was sich dabei gedacht hat. Jetzt ist er dank 82,5%iger Wahlbeteiligung aus dem Bundestag rausgeflogen. Das passiert der FDP jetzt zum zweiten Mal. Nachdem sie in der Regierung waren. Und ja, ansonsten finde ich, um mal das kurz mein Statement dazu abzugeben, einfach nur schlimm, was diese Menschen, was Teile oder manche Menschen wählen, wie manche Landstriche ganz anders wählen als die Stadt, in der ich lebe. Und
die Stadt, in der wir beide aufgewachsen sind, ganz anders wählen.
Genau, auch das ist das Nächste. Da kriege ich richtig Bauchschmerzen bei, wenn ich mir das angucke, wie unterschiedlich das ist.
Wo war das Gelsenkirchen? Ja. Mensch.
Ja, es gibt aber auch niemanden, der Antwort drauf gibt, ne? Warum diese Menschen keine Antworten mehr suchen, sondern einfach nur jemanden, der die Probleme lauter brüllt.
Ja, also wir müssen nur mal kurz sagen, vielleicht haben sich alle mitbekommen, aber Gelsenkirchen ist in NRW die Stadt, die einzige Stadt, die das größte, das höchste Wahlergebnis noch vor der CDU für die AfD verbuchen konnte.
Genau. In den westdeutschen Bundesländern gibt es nur zwei Städte oder zwei Wahlkreise, wo die AfD die meisten Stimmen geholt hat. Das ist einmal Gelsenkirchen in NRW, richtig. Und dann in Rheinland-Pfalz ist es noch Kaiserslautern.
Ach, guck an, das habe ich noch nicht gewusst.
Ja, tatsächlich. Da gibt es auch noch.
Mit dem müssen wir auch noch mal ein Wörtchen reden, mit den Kaiserslautern.
Genau. Aber heute Abend, wo wir aufnehmen, kennen wir das Ergebnis aus Hamburg schon oder die ersten Hochrechnungen und da ist die Welt noch in Ordnung.
In Hamburg scheint die Welt noch in Ordnung zu sein, ja. Ne,
da wird noch 30% SPD gewählt, 20% Grün, ja, auch 20% CDU, Kopf-von-Kopf-Rennen. Aber das ist ja eine ganz andere Welt, als der wir jetzt hier bundesweit
hantieren. Wäre Scholz mal in Hamburg geblieben. Nun ja. Gut, ich meine, ihr kennt die Wahlergebnisse, es wurde lange darüber gesprochen. Wir sind jetzt auch nicht der Polit-Podcast Nummer 1, aber wir machen natürlich gerne mal so einen Rundumschlag, wie wir das auch wahrgenommen haben. Und ich glaube, worüber man da reden könnte, ist zum Beispiel so im Umfeld. Also das sehe ich natürlich genauso, ne? Und ich habe auch, wenn man jetzt diese 82,5% Wahlbeteiligung sieht, das ist natürlich super, aber dass das ja auch bedeutet, dass bei 20% davon also, ja, jetzt wieder Mathematik. Ich weiß nicht, wie viel das in nackten Zahlen bedeutet, wenn wir mal sagen, wie viele Menschen denn
wirklich 10 Millionen Menschen haben das Kreuz bei der AfD gemacht. 10 Millionen.
Danke, dass du das für mich ausgerechnet hast. Ja. Ja, und das sind ja eindeutig ein paar zu viele und man kann es ja natürlich nicht so durchrechnen und sagen, gut, ich zähle mal hier ab, 1, 2, 3, 4. Ja, du hast jetzt AfD gewählt wahrscheinlich, weil es ist ja regional sehr blau im Osten. Und weniger in Städten wie zum Beispiel Köln. Aber das ist schon erschreckend, ne? Aber weil man weiß ja auch die Wahlbeteiligung, lokalen Ergebnisse und die sind hier in Hagen auch ähnlich wie die, also vergleichbar mit der Bundesverteilung. Ne? Also hier kann man wirklich auch rumgehen und sagen: 1, 2, 3, 4. Komisch. Was bewegt die Leute dazu? Also vielleicht, ich meine, die haben ja zum Beispiel auch, man kann ja auch sagen, guck doch mal nach Amerika. Das passiert, wenn ihr Populisten wählt, wenn ihr Populisten an die Macht lässt. So, da bereuen sie jetzt vielleicht auch schon mal die Ersten, hoffentlich wenigstens. Denen sind nämlich die Wähler scheißegal. Es geht hier noch eigentlich nur, also ich meine, das ist auch sehr populistisch zusammengefasst, würde ich jetzt sagen, denen geht es auch nur ums Geld. Aber auf jeden Fall geht es nicht um die Gunst der Wähler und die Arbeiterklasse und was auch immer. Was ich an der Wahl auch interessant war, also an der Wahlberichterstattung. Ja, hast du es auch so wahrgenommen, dass selten zuvor so viele Politiker so oft im Fernsehen bei irgendwelchen Duellen und Triellen und Quadrellen und wie sie alle hießen waren?
Ich fand das aufdringlich und ich habe das tatsächlich aktiv nicht geguckt. Also ich wollte das nicht. Ich wusste, das ist nicht gut für mich, weil da auch nicht die richtigen Fragen gestellt werden, weil die Schwerpunkte falsch sind, weil da Menschen dabei sind, die Stimme erhöhen dürfen wie Frau Weidel, die ich einfach nicht länger als zwei Sätze ertrage.
Ja, das ist zum Beispiel auch das, was ich jetzt wieder gut daran fand, dass die Wahl jetzt auch wirklich gelaufen ist, dass die Dame nicht mehr Sendezeit bekommt und es den Journalisten nicht mehr so schwer macht, weil wir wissen doch alle, es ist einfach verlorene Liebesmühe, wenn man es in dem Zusammenhang überhaupt so betiteln kann, Alice Weidel irgendwelche kritischen Fragen zu stellen, auch allen anderen aus ihrer Partei, man weiß doch von vornherein, aber sie machen es trotzdem natürlich, weil sonst würde man ja vorwerfen, dass sie es nicht machen, dass sie die kritischen Fragen nicht stellen, aber sie wissen ja schon, dass sie darauf keine richtige Antwort bekommen. Das ist auch ein schönes Video von Friedrich Küppersbusch, der so die Kommunikationsstrategien von Alice Weidel erläutert und das zusammen, ne, also an Beispielen von zusammengestellten Interviews zeigt, dass sie zum Beispiel dazu neigt, dann in den Gegenangriff überzugehen, ne, einfach oder einfach zu lügen oder einfach so lange zu reden, einfach weiterzureden, sodass überhaupt kein anderer mehr durchkommt, ne, und so ganz, ganz schlimme Sachen, die ich einfach überhaupt nicht im Fernsehen sehen will, ne, und das ist so peinlich und trotzdem kriegen 10 Millionen Menschen das anscheinend nicht mit.
Deine letzten 5 bis 10 Sätze müssen wir aufschreiben und der WDR-Intendantin schicken. Weil die Frau hat es anscheinend nicht verstanden. Also es ist schön, dass sie jetzt den Laden führt, aber sie hat vor 2 Wochen so Dinge gesagt wie, wir müssen der AfD mehr Raum einräumen, weil sie so viele Wähler hat. Also anteilig an Wählerstimmen müsste man dieser Partei in den Medien Stimmen einräumen. Und dabei übersieht sie genau das, was du gerade gesagt hast.
Die Logik ist da irgendwie etwas durcheinander gekommen oder sie zäumt das Pferd da von hinten auf. Das geht in dem Moment nicht. Ne?
Ja, ja. Aber das Problem ist ja, sie beschäftigt sich mit dem Vorwurf, der ja immer von rechts kommt.
Ne? Ja, mit dem Framing.
Genau, dieses Framing. Ihr wollt uns ja totschweigen. Mhm. Ne? Wir kriegen ja nicht die gleiche Sendezeit. Das gleiche Argument kommt übrigens auch von der BSW. Ne? Mhm.
Und von Christian Lindner auch.
Hat er gesagt. Ja, ist der schon Populist? Ich glaube schon. Ich meine, das, was er in den letzten Wochen erzählt hat, war ja auch libertär. Ne? Also so mehr Belay oder Musk.
Da ist er auch schon wieder von abgerückt.
Ein bisschen, das Abrücken gehört ja dazu. Erst ein raushauen und 2 Tage später nichts mehr davon wissen wollen. Genauso wie Trump nicht mehr davon wissen will, dass er Zelensky einen Diktator genannt hat.
Nein. So, kann man ja auch nirgendwo nachlesen. Ja. Ne?
Kann doch nicht passiert sein.
Das mit Trump und Zelensky ist auch nochmal eine Sache für sich, wo man sich manchmal denkt, ist das jetzt wirklich, man sitzt vor dem Fernseher und denkt sich, es ist so absurd, das kann doch nicht die Realität sein, muss doch hier eine schlechte Soap sein oder sowas, ne? Aber nein, es ist leider echt. Und ich habe da irgendwie so Bilder im Kopf, wo ich auch mal denke, ja, hier Neil Postman und Infotainment, wir amüsieren uns zu Tode, also das heißt, Nachrichten werden da irgendwie, es ist alles so eine Unterhaltung mittlerweile geworden. Man denkt manchmal, also ich sitze da manchmal davor und denke, ja, Trump hat ja sogar selber gesagt, ja, großes Kino, ne, oder tolles Fernsehen, was wir hier machen, ne, so zynisch, ne, nachdem er da den armen Zelensky in Grund und Boden, was war das eigentlich? Also wie so ein kleines Kind, das da getadelt wird, ne, weil es irgendwie die Hausaufgaben nicht gemacht hat oder so. Also so sollte man natürlich auch nicht mit Kindern umgehen.
Richtig.
Aber erst recht nicht auf Staatsmännerebene, ne. Und dann ist ja irgendwie noch hier der Vance mit dabei, so wie, so, wie die Ehefrau, die ja noch dem zürnenden Vater noch beispricht und sagt, ja, hier hast du überhaupt schon mal artig Danke gesagt. Ne? Mhm. Also das ist ja höchstnot peinlich.
Und damit sogar noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gießt und Trump dazu animiert, noch heftiger draufzuhauen. Mhm. Ja? Also entweder hatten die es von vornherein vor, es ist ein abgekartetes Spiel.
Da gibt es ja auch Thesen, ja.
Das ist die eine These. Oder es ist einfach denen einfach so passiert, und zeigt, wie wenig die sich überhaupt im Griff haben.
Ne? Ja.
Und also ich finde es schlimm. Und der Effekt, wenn wir das alles ernst nehmen, und Politik muss das ernst nehmen, das kann man, glaube ich, nicht mehr weglachen, ist ja, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht sind, wo wir nicht mehr den großen Bruder und den Partner USA haben, sondern Europa sich jetzt auf sich selbst besinnt. Und ne, das ist auch schon heute passiert. In London haben sie sich getroffen bei Stürmer. Selbst Kanada war dabei. Jetzt neue Allianzen zu schmieden.
America.
Ja, richtig. Ja? Als nächstes laden wir Mexiko ein und, und ich frage mich auch, was aus der G8 oder G20 wird. Da kann man doch nicht ernsthaft noch Trump einladen zu diesen Plattformen.
Das ist genauso. Man kann auch einfach Alice Weidel 20 Minuten Sendezeit freisprechen in der AfD überlassen oder so. Ne?
Ja.
Deswegen der Vergleich auch. Ne? Man weiß ja eigentlich, es ist ganz kurios, also jeder sitzt davor und weiß, es gibt so verschiedene Ebenen und jeder weiß, dass er so tut, als ob sie aber nicht wüssten, dass es eben doch, also dass er es einfach nicht ehrlich ist, dass er einfach keine Moral hat. Ne? Das ist, glaube ich, das Problematische bei Menschen wie Trump. Ne?
Ja.
In ihrer großen Macht kann er sich sozusagen alles leisten und da er kein inneres Korrektiv oder auch kein Äußeres hat, oder sowas wie ein Über-Ich oder so, ne, nach Freud. Nö.
Ja, und auch kein Korrektiv mehr zulässt. Also bei der ersten Regierungszeit von Trump hat man noch irgendwie das Gefühl gehabt, da hat noch Leute um sich herum gehabt, der noch ein bisschen gebremst hat bei Dingen. Ne? Aber diesmal kommt er ja mit seinem Plan, Project 2025, das mit America First meine ich ernst und ich mache jetzt nur noch die besten Deals für Amerika, die man machen kann. Und das ist richtig, richtig wild, was er treibt. Um auch mal zur AfD zurückzukommen, auch da verstehe ich nicht mehr, wie stark sie jetzt in einigen Medien bereits normalisiert wird. Ne, das ist eine ganz normale Partei, ne, die halt andere Ansichten hat, ne, aber das ist, die einen sind links, die anderen sind rechts und so ist das nun mal. Aber nein, wir haben hier den Aufstieg einer Partei, die wir hier beobachten, die ganz klar antidemokratisch ist, die vom Verfassungsschutz teilweise beobachtet wird und das nicht ohne Grund und die tatsächlich Dinge hier, die unseren Grundfesten verändern möchte, wenn sie einmal in die Macht kommt. Und damit meine ich, das reicht für die, wenn die mal Juniorpartner der CDU wird. Die werden dann genauso wie Trump ihre CDU-Partner, egal wer unter denen Kanzler ist, plattreden. Ja, und das Ganze haben wir vor 90 Jahren schon erlebt. Ne? Und weil wir das schon mal erlebt haben, und wir reden ja die ganze Zeit, dieses nie wieder, ne? Hat ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt, aber es gibt eine Webseite, die heißt Schon wieder, der Aufstieg der NSDAP-AfD. Habe ich bei uns auch in die Shownotes gepackt. Die, wenn du sie besuchst, erstmal damit anfängst, die ist so zweigeteilt, oben steht auf weißen Hintergrund der Aufstieg und unten in so bräunlichen Hintergrund der NSDAP ein historischer Rückblick. Und wenn du diese Webseite runterscrollst, wird jedes Mal aus dem Braunen was Blaues.
Ja.
Also wird die NSDAP durch die AfD und aus dem historischen Rückblick wird ein fiktiver Ausblick, der ins Jahr 2028, also bis zur nächsten Bundestagswahl reicht. Und es ist schon erschreckend, welche Parallelen es da gibt.
History repeating sozusagen.
Genau, es passiert wirklich. Ja? Auch wenn einiges vielleicht konstruiert ist, aber einige Dinge, naja, ich sehe es, aber deren Wähler glaube ich nicht.
Ja, ich zitiere gerne noch einmal den grandiosen Song von Tokotronic an dieser Stelle. Diese Menschen sind gefährlich, denn sie wissen, was sie tun. Schaut nach Amerika. Wir müssen aber mal abwarten, was da noch weiter Schlimmes passiert. Aber die Wähler sind auf jeden Fall die Gearschten und der Rest des Landes auch. Und man sieht es ja auch an diesen Statements, deswegen dieser Vergleich. Also ich meine, klar, die und Elon Musk und Alice Weidel, das ist halt alles. Natürlich sind da gewisse Parallelen und Nähen und Sympathien da, ne, die nicht von der Hand zu weisen sind. Also ich finde, du hast wahrscheinlich jetzt, weil du gesagt hast, du hast diese ganzen Wahlberichterstattung, diese Duelle und so weiter nicht so ganz verfolgt, aber in einem von diesen, wo es um Wahlarena, glaube ich, ne, mit Zuschauerfragen live aus dem Publikum.
Ah, ich kenne Ausschnitte daraus.
Im ersten hat Alice Weil ja noch mal ein Fragesteller sozusagen zur Sau gemacht, weil auch der kritische Fragen gestellt hat und eben vorgeworfen, dass er die Frage hier nur auswendig gelernt hat, wahrscheinlich im Auftrag der links grün versifften öffentlich-rechtlichen Medien, das hat sie nicht gesagt, aber wahrscheinlich so gedacht. Und dann hat sie wahrscheinlich im Hintergrund nach dieser Sendung irgendwie einer von ihren Spin-Doktoren gesagt, naja, lieber Alice, das macht dich jetzt nicht unbedingt sehr sympathisch, sagen wir mal so. Ne? Und dann gucken wir doch mal, dass du ein bisschen sympathischer auftrittst. Und seitdem sagt sie dann immer, danke für die Frage, ist eine sehr interessante Frage und vielen Dank, wie heißen Sie doch mal, ach ja, Herr so und so, und immer mit Namen ansprechen und so. Ne? Das hat man dann auch gemerkt. Und da ging es um die Frage nach Bürokratieabbau und ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wer, ich glaube, ein Restaurantbesitzer oder so, der die gefragt hat, was man dann alles machen könnte. Und der, man hat gemerkt, sie hat ihm so richtig nach dem Mund geredet. Sie hat ihm alles, das Blau vom Himmel herunter, fast ein Wort, das Blau vom Himmel versprochen. Ja, sie haben recht, Bürokratie, was machen wir? Wir machen das alles weg. Nein, wir schaffen das alles ab. Ja, uns gibt es das alles nicht. Ja, und die Steuern, ja, und sie bekommen viel mehr und alles das, ne? Mhm. Und natürlich, man weiß doch, dass sie es eh nie umsetzen werden. Also, aber trotzdem, sie versprechen das. Und ohne mit der Wimper zu zucken, etwas, wo jeder vielleicht weiß, also dass das überhaupt nicht irgendwie realistisch ist, aber ja, klar, da merkt man, wie egal ihnen eigentlich das ist, was da wirklich im Land gebraucht wird. Sie versprechen es einfach, um irgendwie, ich sage es mal, die Dummen zu überzeugen. In einem anderen Podcast habe ich es auch nochmal diesen Spruch gehört, die dümmsten Kühe wählen den eigenen Schlechter, mhm. Ja, und auf die zählen sie doch.
Genau, zu dem Thema gibt es auch nochmal, dass die Wähler eigentlich gegen ihre Interessen wählen, wenn sie die AfD wählen, an die wunderbare Webseite AfD-Nee, also mit Doppel-E, nee.de. Die haben auch hier, ich weiß nicht, ob sie es in anderen Städten auch gemacht haben, aber hier in Köln, vor Supermärkten plakatiert. Mhm. So einen Tag vor der Bundestagswahl.
Ja, das habe ich also hier nicht gesehen. Nein.
Naja. Und das kostet wahrscheinlich auch relativ viel Geld, was die wahrscheinlich gar nicht haben. Aber die Webseite kann ich wirklich auch sehr empfehlen, und da gibt es halt so ein paar Sprüche mit ich wollte doch nur mein Schnitzel essen und bin in einer Diktatur aufgewacht oder so.
Ja, genau.
So ungefähr. Wie kommen wir jetzt aus dem Thema wieder raus, Michi?
Ich weiß auch nicht, wir brauchen wieder was Aufhellendes, sowas wie Musik.
Yay, kommen wir nochmal zur Musik.
Wir sind immer noch nicht beim Thema, wir sind beim Plaudern. Jetzt mal eine kleine aktuelle Plauderei.
Ja, wird schon. Genau, jetzt sind wir im nächsten Kapitel, die letzte kurze News, die mich überrascht hat. Also deswegen mache ich dir jetzt eine Musikempfehlung. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Vielleicht kennst du sie, kommt aus Irland und hat dies Jahr den International Group of the Year bei den Brit Awards gestern gewonnen. Mhm. Also am 1. März. Und die Band hat letztes Jahr ihr viertes Album rausgebracht. Heißt Romans, das Album. Ich habe das sträflich vernachlässigt, obwohl es auch bei der Visions im Jahresrückblick Platz 1 war, immer noch in den Lesercharts bei der Visions drin ist, produziert von James Ford.
Ach, der Gute.
Ja, der Gute, James Ford.
Schön, dass haben wir endlich mal einen Grund, wieder Depeche Mode zu sagen.
Der auch die letzten beiden Depeche Mode Alben und das letzte Pet Shop Boys Album produziert hat und auch schon die Arctic Monkeys produziert hat mit mindestens 3 Alben. Ich glaube, das 3., 4., 5. und 6. oder so. Und auch selbst mit dem Sänger von den Arctic Monkeys eine eigene Band hatte, Lars Shadow Puppets. Und das natürlich auch produziert hat und Schlagzeug gespielt hat. Aber so viel zum Produzenten James Ford. Aber die Band kommt aus Irland, heißt Fountains. Und Fountains DC, um ganz genau zu sein, weil sie hatten festgestellt, dass sie sich Fountains nennen wollten, dass es in Los Angeles schon eine Band namens Fountains gibt. Mhm. Und da sie sich in Dublin kennengelernt haben, Dublin City, haben sie sich als Fountains DC genannt.
Ah ja. Nicht District of Columbia, sondern Dublin
genau,
City.
Genau. Und ist eine Post-Punk-Band, würde ich sagen. War auch sehr in den ersten 3 Alben sehr stilprägend und machen mit dem 4. einen kleinen Bruch auch mit. Waren auch schon 2021 nominiert für die Brit Awards, 23 auch schon gewonnen. Und würde ich sagen, hör mal rein. Wenn man so Dinge wie The Cure, Arctic Monkeys und keine Ahnung, Franz Ferdinand
Joy Division mag. Vielleicht? Bei Post-Punk denke ich mal an Joy Division.
Ja, vielleicht auch Joy Division mag. Zieh dir das mal rein.
Ja, gerne. Also deine Musikempfehlungen, die sind ja, fruchteten ja meistens. Da freue ich mich auch immer, wenn da mal was kommt, damit ich mal über meinen Tellerrand wieder schauen kann.
Nichts mehr, ne?
Vielleicht habe ich sogar schon mal was von denen gehört, aber im Moment klingelt da nichts bei mir im Kopf.
Ich nutze ja Last.fm, um mich da selbst zu kontrollieren, ob ich mit Spotify schon mal was abgespielt habe. Und tatsächlich, 2019 habe ich zweimal das Debütalbum gehört und 2020 das zweite Album. Das dritte habe ich übersprungen und das vierte kannte ich bis heute nicht. Mhm. Habe ich erst heute tatsächlich einmal komplett durchgehört.
Mhm. Und lohnt sich das?
Es lohnt sich, ja. Es gibt auch was zu gründen. Es lohnt sich dann auch mal bei Spotify auf den Button zu klicken, das Video abzuspielen, weil da so ein bisschen länger auch Geschichten ein bisschen erzählt werden und der Song zwischendurch mal aufhört. Ganz witzig gemacht. Auch vorher, also wenn man, da habe ich gemerkt, ich springe auf das Video und denke ich, Mann, ich bin schon bei Minute 2, was ist denn da vorher passiert? Ich ruhe mal zurück.
Mhm. Ja. Sehr schön. Okay, Fountains DC aus Irland.
Und jetzt?
International Group of the Year. Und jetzt? Dein Tusch. Wir kommen zu einem Thema. Jetzt wird es informativ. Und ich bin völlig unvoreingenommen, beziehungsweise mit dem Thema jetzt nicht so gut vertraut wie du. Deswegen, was gibt es denn Neues von den KIs, mein lieber Arndt?
Ein bisschen was. Ganz ehrlich, müssen wir den Zuschauern berichten, dass ich hier ein bisschen recherchiert habe, nachdem du auf die Idee gekommen bist. Wir könnten doch mal bei LLMs über Reasoning sprechen. Da war doch was bei WDR 5. Da habe ich doch was bei Medien, Texte und sonst was gehört.
Texte, Töne und Bilder, ja, das Medienmagazin. Ja, gab's, genau. Also, da habe ich gesagt, oh ja, das wäre doch auch wieder was für uns. Ne? Fand ich, hörte sich sehr interessant an.
Genau, den Beitrag von Jörg Schieb habe ich auch gehört und ich dachte mir, Moment, aber wenn Jörg Schieb über Reasoning spricht, dann muss das eigentlich schon ein etwas größeres Thema sein.
Jörg Schieb fungierte als der Netzdenker, ne?
Genau, der ist auch schon seit Jahren bei der Aktuellen Stunde im WDR eigentlich auch derjenige, der irgendwelche IT-Themen vorstellt. Wenn man mal wieder ein neues Passwort braucht oder keine Ahnung, zum Wechsel dein Passworttag oder so wird er befragt.
Naja. Starkes Passwort verwenden.
So, genau. Und aber bevor ich zu Reasoning was erzähle, dachte ich mir, könnte ich auch nochmal meine Beobachtungen der letzten Monate mal berichten, wie so KI so langsam sich so in unseren Alltag, wenn wir so einen Browser aufmachen, reinzeckt.
Mhm. Ne? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, du benutzt wahrscheinlich genauso wie ich, schön brav, meiner Empfehlung folgend, den Brave-Browser, der als, als Standardsuche auch das Brave-Search hat. Und da ist vor einigen Monaten der Leo eingezogen. Man muss dazu wissen, der Brave hat ja eh so einen Wolf als Symbol und Leo, Wolf, ein bisschen naheliegend. Aber Brave Leo ist deren KI, also deren
ist das
eigenes.
Ist ein Löwe? Ist das nicht ein Löwe? Für mich ist das ein Löwe.
Ja, was habe ich denn gesagt?
Du hast gesagt Wolf.
Tja, Löwe meinte ich natürlich.
Der sich den Wolf redet, ja.
Richtig, richtig. Natürlich meinte ich Löwe.
Alter, okay, da bin ich beruhigt.
Genau, Leo. Und das Schöne an Leo ist, was es besonders macht, es ist in einem Brave-Browser direkt eingebaut. Man kann aber jeder, der irgendeinen anderen Browser, also Firefox, nutzen kann, search.brave.com besuchen und anstatt von google.com und dort Leo nutzen. So ähnlich wie Microsoft Edge Browser nutzen, du weißt schon, der Nachfolger der Internet Explorer nutzt kein Mensch, egal. Da ist ja auch jetzt irgendwie ein Chatbot, der ChatGPT im Hintergrund nutzt, eingebaut.
Und, ja, also bei mir ist das immer so auf der Arbeit, ne? Wenn ich da irgendwas aufmache da am Windows-Rechner, dann ist da noch das Windows, was sagtest du gerade?
Edge heißt der Browser oder Internet Explorer, das große E.
Ja. Ja, genau. Und dann wird immer automatisch auf das andere gewechselt, weil immer heißt, ja, das kann er nicht darstellen. So.
Richtig. Also, ich glaube, Webseiten, die noch mit dem Internet Explorer gehen, eieiei. Schlange nicht mehr. Aber zurück zu Leo. Das Schöne ist, man kann es sofort einfach nutzen. Man braucht kein Konto. Ja. Nach den Dingen, die man sucht, gibt er dir auch einen Text als Ergebnis. Ja.
Aber wird er nicht auch so eben so generiert, sodass man das Gefühl hat, man sieht ihn da beim Tippen zu, dass man einen Hinweis darauf hat, okay, das ist jetzt die KI und nicht der Text, der schon gefunden wurde.
Genau. Und meist ist das beschränkt, dass man erst nur so 3-4 Zeilen sieht und dann so einen More-Button oder einen Mehr-Button, damit man mehr aufklicken kann. Oder darunter ganz übliche Suchergebnisse, ne, so Treffer, die nacheinander aufgelistet werden mit kleiner Vorschau. Aber was so überragt, und das macht Brave schon standardmäßig, ist so irgendwo oben drüber so ein Text mit entsprechenden auch kleinen Links, wenn man den aufklappt, den Text, wo denn er die Information hat, also aggregiert hat. Ne?
Genau, das, was ChatGPT ja auch immer macht, wenn man jetzt mittlerweile ich muss irgendwie immer ihn sagen, ne, mein Kumpel ChatGPT, obwohl er wahrscheinlich ja geschlechtlos ist. Mach mal eine Internetrecherche zu dem Thema, ne? Und dann grübelt er ein bisschen und dann kommt der generierte Text auch mit Quellenangaben und verlinkten Quellenangaben sozusagen.
Ja, und ich glaube, das hat gleich schon was mit das Grübeln, da bin ich gerade drüber gestolpert, ist wahrscheinlich ein O1 oder O3 Modell, was in dem Moment benutzt, oder O1 Mini, was kostenlos ist, für eine gewisse Anzahl von Tokens. Und das hat schon mit Reasoning zu tun.
Ja, dazu kommen wir gleich. Oder kommst du gleich?
Dazu kommen wir gleich, genau. Das nächste ist, ganz kurz, gibt's noch nicht in Deutschland, aber Google macht natürlich das demnächst auch. Also das heißt, jeder, der Google-Website in Amerika gerade schon nutzt, hat denselben Effekt. Natürlich mit der eigenen KI von Google, also dem Gemini, was ja auch in den neuesten Android-Telefonen direkt eingebaut ist. Und genau. Ach, bei Brave habe ich vergessen zu sagen, die Antworten, die man da bekommt, die werden direkt verworfen. Ne? Also da wird nichts gespeichert. Mhm. Ne? Was natürlich dazu führt, dass kein Profil von dir angelegt wird und du einen maximalen Schutz der Privatsphäre hast. Was man auch Datenschutz
nennt. Was nicht ganz so verkehrt ist.
Ist nicht ganz so verkehrt. Also man muss sich halt immer fragen, wofür nutze ich was. Ne? Und bei Google, ja, wird jetzt schon berühmt-berüchtigt, bevor es in Deutschland bekannt ist, dass einige deutsche Schulbuchverlage versuchen, Google zu verklagen, auf so ähnlich wie Leistungsschutzrecht damals bei der Presse. Ne? Also wenn ihr das nutzt, dann wollen wir dafür Geld haben und so. Und so ähnlich geht der Trend hier auch, weil Google natürlich eine ganz andere Marktmacht hat als jetzt Brave. Ne? Also Brave nutzen in Deutschland vielleicht 2%. Ja, und Google hat dann die absolute Mehrheit, ne? mit keine Ahnung, 90% oder so. Nur bin ich gespannt, wie sie halt mit dem europäischen Datenschutzrecht umgehen an der Stelle. Wissen wir noch nicht.
Ja, also ist das quasi, habe ich noch nicht so ganz geschnallt, also die Schulbuchverlage, die werden durchforstet.
Genau,
also die online.
Genau, und deren Ergebnisse werden halt dann direkt in Texten verwurstet, die dort aufgrund der Suche dargestellt wird. Genau.
Das erinnert mich ja so ein bisschen, Entschuldigung, einen kleinen Schlenker zum Thema Musik zu machen, nämlich noch ein aktuelles Ereignis. Hast du von diesem Album Is That What We Want gehört? Da, in dem sich Musiker sozusagen dagegen wehren.
Oh ja, ein schönes Thema.
Dass ihre Songs, die im Internet existieren, also die quasi zugänglich sind durch Streaming-Plattformen und so weiter, genutzt werden, um Musik-KIs zu schulen. Is That What We Want? Und das Album, das sie aufgenommen haben, in Anführungsstrichen, ist ein Album voller Stille.
Richtig, daran war doch auch hier die Sängerin von Eurythmics, Annie Lennox,
habe ich auch in beteiligt. Dem Song gehört. Pet Shop Boys, glaube ich, auch der Name.
Ah, ja.
Und hier, genau, habe ich so Kate Bush, da sind sie wieder. Tori Amos, Billy Ocean, Pet Shop Boys, The Clash und so weiter und so weiter. Jamiroquai, Hans Zimmer ist auch dabei.
Ja.
Cat Stevens und wen haben wir noch? Noch ein paar andere, die ich jetzt nicht.
Ja, also das ist ein großes Thema, da kann man eine eigene Sendung zu machen, glaube ich, weil dieses Aushandeln zwischen Recht und wer darf sich was nehmen und womit darf man eine KI trainieren und muss jemand entlohnt werden für das, was da passiert. Ich meine, über Suno hatten wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Ne? Das ist ja schon sehr faszinierend, ist in der Praxis das erstmal zu nutzen, wenn man sich dann aber überlegt, was heißt das eigentlich für das Urheberrecht, sind da Dinge komplett ungeklärt.
Ne? Ja, ich habe ja auch mal entweder mit der oder einer anderen App einen Progressive Rock Song erstellen lassen, immer so in 30-sekundigen Abständen, so die mal ergänzt werden. Und ja, da hat eindeutig Peter Gabriel gesungen. Oder irgendeine Mischung aus Peter Gabriel und John Anderson von Yes. So, ne, diese 60, 70er Jahre Stimmen der Klischee-Rock-Rock Sänger. So, ja, die wurden wahrscheinlich dazu zum Training herangezogen. Aber nicht so, dass sie da im Studio angetanzt sind, sondern dass man ihre Stimmen aus Songs extrahiert hat. Oder wie auch immer man da vorgeht. Ja.
Genau.
Ungefragt.
Ungefragt. Ja, das ist das gleiche Problem haben natürlich auch die Schulbuchverlage oder auch sonstige Verlage. Nur ein Schulbuchverlag hat schon eine Rechtsstreitigkeit angefangen mit Google, genau wegen der neuen Funktion, die Google AI Overview heißt. Die meisten Menschen, die Google nutzen, werden gar nicht wahrscheinlich wissen, wie das heißt, sondern einfach wissen, darüber ist jetzt eine KI eingezogen in die Google-Suche.
Ja.
Ja? Tja, schwierig. Dann haben wir ein Produkt, ich weiß nicht, kennst du das? Perplexity?
Noch nicht persönlich.
Genau, das Brave ist ja auch ein eigenes Produkt als Browser, ne? Google-Suche, klar, kennt jeder. Es ist eigentlich erstmal eine Webseite. Ist auch, ja gut, kann man mit Chrome nutzen, aber kann es mit allen anderen Sachen nutzen. Und Perplexity ist auch ein eigenständiges Produkt, was im Hintergrund Open-Source-LLMs nutzt oder Large Language Models, die man, glaube ich, auch wechseln kann. Und das Ganze kann man auch ohne Konto nutzen. dann vergisst du auch alles, ne? Also sobald du einen zweiten Prompt machst, ist der erste vergessen, außer du bleibst in der gleichen, in der gleichen Geschichte. Funktioniert auch auf Deutsch.
Habe ich gerade mal aufgemacht, ja.
Relativ
gut. Wie ChatGPT so ein bisschen von der Oberfläche?
Genau, die Oberfläche, das haben sie sich alle abgeguckt, ne? Also es gibt auch eine Oberfläche, dazu komme ich vorhin noch, nachher nochmal, die man komplett auf seinen eigenen Rechner laden kann. Ne? Die sieht, das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Und die Navigation und so sind alle sehr, sehr ähnlich, was man tun kann. Ich benutze Perplexity heute noch, obwohl ich es schon lang kenne, immer noch ohne Konto, obwohl es mich zwischendurch immer nervt und jedes Mal, wenn ich drauf komme, mach doch ein Konto und dann vergessen wir nichts mehr und so. Aber für alles, was ich gebraucht habe und auch die Recherche mit der Liste für heute, diese Top 8 für die Alben von 1985, brauchte ich kein Konto, sondern konnte es mit wenigen Prompts einfach so machen. Und habe mir das dann rauskopiert. Ne? Also als letztes, mein letzter Befehl war, mach bitte eine einfache, flache Liste ohne Unterpunkte, damit ich es mir rauskopieren kann.
Ja.
Und was daran auch interessant ist, das geht beim Thema Transparenz zu Quellenangaben noch einen Schritt weiter und haut so Quellenangaben, wie man es so im geschriebenen wissenschaftlichen Texten machen würde, direkt an die Stelle, die Quelle, wo halt der Text generiert wurde.
Ja, ne? Man hat Fußnoten, ne? Also
genau.
Die sind nicht
genau, so eine Art Fußnote.
Sondern einfach nur mit so einem Pop-Up-Menü, ne?
Genau.
Ich gucke gerade.
Ja.
Das ist sehr schön. Ich habe die Frage gestellt, erkläre einem Kind, was KI-Reasoning ist.
Ah ja.
Und rechts werden auch Grafiken angezeigt. Ne?
Ja, richtig.
Ja. Und unten drunter Menschen fragen auch. Dann kommen nochmal so ähnlich wie bei den Google-Suchanfragen, ne? Auch diese vorgeschlagenen weiteren Suchanfragen. Was unterscheidet sich KI-Reasoning von herkömmlicher Mustererkennung? So, jetzt ist aber mein erster Prompt-Tipp weg. Kann ich da wieder zurück? Jetzt hier was angeklickt.
Ja, genau. Sobald du irgendwo anklickst, bist du aus der Unterhaltung raus und der merkt sich die Unterhaltung nicht, außer du hast ein Konto.
Ja, genau.
Das ist genau der Punkt.
Ah, jetzt habe ich es. Ich mache einfach nur mal vor und zurück. So,
ach so.
Ne? Soll ich mal kurz vorlesen? Ich finde das witzig.
Wenn wir jetzt ein Reasoning einstalten, ist ein guter Start, glaube ich.
Kapitelmarke hier. Du kannst ihn ja korrigieren dann. Ne? Also lass mich dir erklären, was KI-Reasoning ist. Kannst du noch einen kleinen Musik mit darüber machen? Ein bisschen Kindermusik. Stell dir vor, du hast einen sehr klugen Roboterfreund. Dieser Roboter kann nicht nur Dinge auswendig lernen, sondern auch wie ein Mensch nachdenken. Das nennt man KI-Reasoning. KI steht für künstliche Intelligenz. Das bedeutet, dass Computer so programmiert werden, dass sie wie ein Gehirn funktionieren können. Sie können Probleme lösen und sogar dazulernen. Reasoning bedeutet, dass der Roboter logisch denken kann. Er kann Informationen verstehen, darüber nachdenken und dann zu einer klugen Schlussfolgerung kommen. Es ist, als würde der Roboter in seinem Kopf ein Puzzle zusammensetzen, um die richtige Antwort zu finden. Schönes Bild. Zum Beispiel, erstens, der Roboter überlegt erst, was er weiß und was er herausfinden muss. Zweitens, dann prüft er verschiedene Möglichkeiten. Drittens, am Ende erklärt er, warum seine Antwort Sinn macht. Mit KI-Reasoning können Computer und Roboter viel besser verstehen, was um sie herum passiert. Sie können komplizierte Aufgaben lösen und sogar in Situationen helfen, für die sie nicht extra trainiert wurden. Das Tolle daran ist, dass diese klugen Roboter uns bei vielen Dingen helfen können. Sie können zum Beispiel Ärzten bei schwierigen Diagnosen helfen oder Wissenschaftlern bei komplizierten Forschungen unterstützen. Aber keine Sorge, am Ende, sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Und im Hintergrund planst du schon, wie du hier die Welt übernehmen kannst. Ne? Aber keine Sorge, am Ende entscheiden immer noch Menschen, was die KI tun soll. Ich schlage dir mal ein paar einschlägige Science-Fiction-Filme zu dem Thema vor, du Penner. Die Roboter sind einfach unsere sehr schlauen Helfer. Die lachen sich schon ins Fäustchen, ja. Nee, schön. Und? Hat er recht?
Ja, das ist schön erklärt. Also vor allem, was wir bei den ersten ChatGPT-Modellen nicht kannten, dass man Denkprozess erkennt, die KI hat, sondern bei die ersten Modelle, die wir hatten, diese Transformer-Modelle, da ging es vor allem darum, zu einem Thema in den Sätzen statistisch hochgerankte Worte anzufügen. Ne? Und, also der stochastische Papagei. Ne? Und genau dieses Problem möchte auch so dieses Verstärkungslernen, nennt man das, also Reasoning auf Deutsch, so ein bisschen angehen, sodass so eine KI oder so ein Large Language Model eigentlich, ist ja immer noch es geht ja immer noch um generative Texterstellung, ja. Nicht um allgemeine KI, sondern bei anderen Dingen wie Videos erstellen, geht heutzutage ja auch schon sehr gut, oder Bilder erstellen. Mhm. Passiert das ja in dem Rahmen noch nicht.
Also wenn man jetzt auf anatomische Details jetzt nicht so viel Wert legt, dann geht das mit dem Bild erstellen ganz gut.
Noch nicht, ja, ja, genau. Aber dann müsstest du ja auch immer wieder hinterfragen. Das, was ich jetzt machen möchte, ist das richtig? Und
eigentlich haben Menschen 5 Finger oder 6? Kann man zum sehr eindeutigen Ergebnis, kann schnell kommen.
Genau, aber wenn einfach Bilder zusammengepatscht ist, dann hat es vielleicht gar nicht gemerkt, dass da jetzt ein weiterer Finger entstanden ist. Genau. Und das Problem, das Interessante ist, dass da wirklich bei den Denkprozessen verschiedene Strategien ausprobiert werden. Das kann man auch bei einigen Projekte, die ich gleich vorstelle, tatsächlich auch nachvollziehen. Und auch selbst versucht, Fehler zu erkennen bei den bisherigen Lösungsansätzen. Mhm. Also man verspricht sich davon, genauere und logischere Lösungen zu finden. Ne? Mhm. Das ist ja schon mal ganz nett. Und das andere ist, um das überhaupt schaffen zu können, die Methodik beziehungsweise der Begriff der Gedankenkette. Dass man größere oder auch komplexere Probleme überhaupt versucht, kleiner zu schneiden. Also bei der Analyse des, was möchte mein Herrscher vor mir, der Mensch, als Antwort von mir, indem diese handhabbare Teile einfach zerstückelt wird und dann halt auch darüber nachdenken kann, bevor geantwortet wird.
Ja. Ach ja, das Bild mit dem Rezept, ne?
Genau, also ein klassisches Rezept. Das hatten wir auch vor 20 Jahren schon gesagt, jeder Algorithmus, alles, was man programmiert, das ist wie ein Rezept. Wir schreiben auf, was der Computer tun soll. So ähnlich kann man das jetzt auch erklären mit einer KI. Es gibt aktuell also sehr viele verschiedene Modelle, aber auch das ursprüngliche ChatGPT oder das neueste, was gestern rausgekommen ist, GPT 4.5, ist kein Reasoning-Modell, sondern ein klassisches Modell, was aber jetzt, glaube ich, parallel läuft zu dem GPT-01, was ja ein Reasoning-Modell war, was letztes Jahr im August, also September oder so kam, das auch über ChatGPT genutzt werden kann.
Erkenne ich das denn an der Qualität der Antworten? Also das, ob ich jetzt ein Reasoning- oder Nicht-Reasoning-Modell benutze?
Bei ChatGPT weiß ich das gar nicht, ob dir gerade angezeigt wird, welches Modell genutzt wird. Ich kenne den Effekt, wenn man ein bisschen damit arbeitet, dass es dir nach einer Weile sagt, dein Kontingent für GPT 01 Mini ist aufgebraucht und danach werden die Antworten schlechter.
Ja, sowas, ne? Genau. Und nicht mehr so ausführlich und nicht mehr so schön bunt mit irgendwelchen Emojis.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es zum letzten oft in der App genutzt, weiß nicht, ob es einen Desktop macht, aber ChatGPT zeigt auch den Denkprozess nicht an, oder?
Aber wieso würde das aussehen, der Denkprozess?
Eins, woran du es merkst, dass jetzt gerade ein Reasoning läuft, ist, es dauert viel länger, bis du die Antwort bekommst. Die Antwort fängt nicht sofort an. Das, Und dann ist da meist in den unter deinem Prompt so ein ausklappbares Teil, wo du steht, ich denke nach oder so. Und wenn man da draufklickt, sieht man erst so den Text, worüber er nachdenkt. Es ist nicht die Antwort, sondern der Text. Bei DeepSeek R1 ist ja die chinesische Reasoning-Modell, was viel, viel kleiner ist und viel, viel weniger Energie braucht als GPT. O1. Das habe ich mal lokal bei mir ausprobiert. Ja, ich vertraue nicht diesen chinesischen Servern, deswegen habe ich mir das Modell runtergeladen und eine Open-Source-Software, Olama heißt die, mit einer Web-UI im Docker hochgeladen. Bisschen aufwendig, also jedem Nicht-ITler würde ich das nicht empfehlen zu tun, aber es gibt so ein paar Blog-Einträge.
Keine Sorge, hatte ich jetzt auch nicht vor.
die zeigen, wie es geht, aber ich habe mal tatsächlich DeepSeek in einer kleineren Version, die nur 7 GB groß ist. Das große Modell ist 140 GB, das passt nicht in meinen Arbeitsspeicher. Das 7 GB Modell habe ich reingeladen und dann sieht man tatsächlich, der denkt immer auf Englisch, lustigerweise, egal ob du auf Deutsch oder auf Englisch fragst. Und das kann man dann tatsächlich ausklappen und durchlesen, ne? Wie dann der Denkprozess war. Und es ist auch so geschrieben, wie ein Computer einem Mensch erklärt, worüber er gerade nachdenkt.
Ach so.
Ich glaube, er möchte das und das. Aber vielleicht sollte ich erstmal das in Betracht ziehen, wovor ich das tue. Also, das ist total kurios.
Das ist fast schon satirisch.
Das ist, ja, tatsächlich, es hat was. Es ist so, wenn man einem Computer beim Denken zuguckt, das ist schon ein bisschen spooky.
What the hell is it this time?
Genau. Und Google hat auch ein aktuelles Reasoning-Modell, das Gemini 2.0 Flash Thinking, falls da jemand mal mit in Berührung kommt. Mhm. Wer übrigens mehr über diese Themen wissen möchte, das ist ja nur ein kleiner Kratzen an der Oberfläche.
Das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Dem möchte ich einen Blog empfehlen, der auch gemeinsam mit dem Heise Verlag einen Podcast macht, der täglich rauskommt. Und das ist der Blog thedecoder.de. Mhm. Und da findet man für verschiedene Bereiche, also man kann da auch ein bisschen filtern, ne, für KIs in der Praxis, was bedeutet KI für die Gesellschaft und KI in der Forschung. Ne, das ist ja jeweils eine andere Herangehensweise an das Thema, unterschiedliche Blogartikel, fast täglich, keine Ahnung, mehrere. Ne? Wahnsinn. Mhm.
Ist das auch so für jemanden verständlich, der jetzt nicht Dr. Sheldon Cooper heißt oder so?
Genau, sonst hätte ich es nicht erwähnt. Es ist tatsächlich ein sehr zugängliches Blog, also sehr einfach geschrieben. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist auch da wirklich dazu gemacht, dass sie das übliche Medien verstehen, was hier eigentlich gerade Sache ist.
Ne? Ja, und ich meine, man kann den Blog ja auch nehmen und dann reinkopieren in ChatGPT und sagen, schreib das so um, als wäre es für ein Kind.
Ja, herrlich.
In leichter Sprache, bitte.
Herrlich. Ja, jetzt hast du es auch für die Recherche geschafft, dass ich mich mal mit DeepSeek auseinandersetze und mir das mal runtergeladen habe.
Ja, ist doch schön.
Dem Wunderkind, dass er dieses Jahr erst im Januar tatsächlich das Licht der Welt erblickt hat.
Hast du nach dem 4. Juli gefragt? 1989.
Ach so. Ja, nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Das ist ja schwierig, ne? Aber bei lokalen Dingen kann man wohl das politische Zensieren ausstellen oder so, habe ich mal gelesen.
Ah, ja.
Aber das passiert natürlich nicht auf chinesischen Servern.
Nee. Ja?
Genauso wenig, wie du auf deutschen Servern Hakenkreuze darstellst.
Ja.
Jeder hat so seine Regeln.
Ja, also das heißt, also man fragt jetzt auch nicht nach Zusammensetzung für irgendwelche Bomben oder sowas, ne?
Genau.
Ja, sollte man besser nicht tun.
Sollte man nicht.
Der Übergang zum nächsten Thema, oder gibt es noch etwas, was wir vergessen haben? Nein, wir machen weiter. Wir ballern einfach das nächste Thema hinterher.
Durchgeballert.
Ist das nicht völlig durchgeballert? Ja, wir treten mal wieder beim ESC an mit einem interessanten Titel. Der heißt wirklich Baller. Baller, 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 lalalala. Also es geht auf jeden Fall ins Ohr. Es ist sehr lautmalerisch und ich glaube, da werden auch, obwohl der ganze Song auf Deutsch ist, einfach den Refrain auch jeder verstehen können, weil er einfach nur aus Balalalala, also hauptsächlich kommt das da sehr prägnant drin vor und ich glaube, da haben sie wirklich eine gute Hook geschaffen, die Dame und der Herr, nämlich der Arbor und die Tinner. Man merkt schon, ne? Dass die Namen verraten etwas. Dass es auch vielleicht ganz gut ist, denn die nicht nur, dass sie aus Wien kommen, sondern ich glaube, sie haben auch ungarische Wurzeln. Also da haben wir schon zumindest 12 Punkte aus 2 anderen Ländern. Hat der Herr Raab sehr, sehr gut eingefädelt. Nein, wir müssen mal wieder ein bisschen weiter vorne anfangen. Vielleicht haben ja einige von euch gar nicht die Halb- und Vorfinals des was war das jetzt eigentlich? Der Vorentscheid, ne? Die ESC-Chefsache. Stefan Raab hat sich gedacht, nachdem das hier die ganzen letzten Jahre nicht mehr funktioniert hat und aber unter meiner Leitung oder Federführung damals doch hier unsere nette Lena gewonnen hat, mache ich das jetzt mal wieder, mache das zur Chefsache und übernehme das mal und leite das hier an und dann gucken wir mal, ob das Ganze nicht irgendwie ein bisschen besser wird als in den letzten paar Jahren. Ja, wir wissen ja von Stefan Raab, dass er jetzt nicht gerade sehr bescheiden ist, ne, und sehr auch von sich und seinen Fähigkeiten überzeugt und daraus macht er auch keinen Hehl. Und er redet auch immer sehr lange und sehr viel und hört sich auch sehr gerne selber reden. Das hat, glaube ich, auch die Moderatorin irgendwann bemerkt. Sie ist ihm häufiger mal ins Wort gefallen, die Barbara Schöneberger, um die Sendezeit nicht ins Uferlose treiben zu lassen. Ich weiß nicht, hast du beide, oder nee, also wie viele gab es denn jetzt eigentlich? 4 Sendungen, glaube ich, ne? gesehen?
Ich habe es alles durchgeballert. Also tatsächlich. ich habe alles im Nachhinein geschaut, bis auf die Sendung gestern. Das Finale habe ich dann live gesehen. Mhm. Aber ich habe den ersten Vorentscheidungsrunde, den zweiten Vorentscheidungsrunde, das Halbfinale, was ja alles auf RTL lief. Dann
auf dem RTL, ja.
Genau, habe ich es auf RTL Plus geschaut, in mehreren Abschnitten. Also ich habe tatsächlich
sozusagen.
Ja, in deren Mediathek, genau. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, eine dieser Sendungen am Stück durchzugucken, sondern ich habe sie auf dem Laptop aufgemacht und dachte, jetzt baller ich mal 6 Songs durch und dann machen wir mal weiter. Und ja, ich habe wirklich alles aufgesogen und ertragen.
Ja.
Was ich nur nicht ertragen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Jury.
Ja.
Ich habe meist die Jury geskippt, weil ich sagte, geht nicht. Nee, ihr redet alles Quatsch. Ich will, nee, kann ich nicht. Und eine Jury war Stefan Raab, neben mit Yvonne Katterfeld. In den ersten 3 Sendungen auch Elton. Und dann die Hutträger. Also Mats Mutzke, Johannes Oerding und Max Giesinger. Ja.
Wobei ja, als jeweils Gastjuror, ne?
Genau, wobei die Hutträger und Elton im Finale ja durch Nico Santos und Conchita Wurst ausgetauscht wurden.
Genau, Elton hatte irgendwie private Termine oder sowas dagegen sprachen.
Genau, wie auch immer das begründet wurde, ja. Und das habe ich alles gesehen und ich habe dann aber auch im Halbfinale dann auch ein bisschen geskippt, wo ich dachte, ihr kommt ja eh nicht weiter, wenn ich ja das später geguckt habe, ich konnte ja die Wikipedia-Webseite aufmachen vorher und dann entsprechend die Dinge, die nicht grün hinterlegt waren, einfach überspringen.
Ja, also da haben wir schon ein paar Dinge angesprochen, die neu bzw. gar nicht so neu eigentlich vom Konzept her waren, ne? Also ich habe eigentlich gedacht, das ist eine ESC-Chefsache, das wird jetzt total umgekrempelt.
Nix.
Aber dieses Format, das kennt man ja eigentlich schon. Da ist jetzt nichts, wovon man sich fürchten musste. Da haben Leute gesungen, die wurden erstmal, was wurde uns da gesagt, ist 3000 haben sich ungefähr beworben.
Die zählen das
aus denen Quatsch. Wurden dann.
Da steht nicht oh doch, da steht es so, 3281 steht auf Wikipedia.
Ja. Genau.
Ja, ja,
und
ja.
Daraus wurden dann die jeweils 12 für die beiden Halbfinals des Vorentscheids dann zusammengestellt.
Ja, genau.
Ich denke mal nicht, dass alles nur Stefan Raab gemacht hat, wahrscheinlich war noch KI mit beteiligt.
Ja.
Und dann haben die da gesungen. Und interessanterweise ging es da jetzt noch nicht um in den beiden ersten Sendungen, wo die sich sozusagen vorgestellt haben. Da ging es noch nicht um den Song. Da ging es erstmal darum, diese Leute musikalisch kennenzulernen. Ne, denn die haben irgendwelche eigenen Songs oder auch Coverversionen gesungen.
Genau. Das Ganze fing schon gut los, ging mit Snow Patrol los, auch wenn Leona Lewis drunter stand.
Ja, das war die Leona Lewis-Version, ne? Also
ja.
Die etwas ja, größere Ballade, ne? die ja auch schon gecovert hat. Ne? Also von nicht Chasing Cars, wie heißt das, das Song Light Up hier? As if you had a
Run
choice.
Von Snow Patrol.
Run, ja, ja, ich habe gerade den. Run. Genau, Run kommt, glaube ich, nicht vor, ne?
Nee, Punkt. Richtig.
Ja, so könnte man auch sagen. Ja.
If you to run.
Ah, okay, then run.
Genau.
Go with him.
Kam jedenfalls weit, ne? Also war ja auch im Finale dabei. Also hat als Erste gesungen, ne? Im Vorentscheid am 14. Februar und war gestern bis zum Schluss auf der Bühne.
Ja, ja, ja. Also. Das war auf jeden Fall das Prinzip, ne? Also wir wissen jetzt mittlerweile, wer gewonnen hat, deswegen brauchen wir auch gar nicht mehr so viel zu den Einzelnen sagen, die vielleicht jetzt auch gar nicht mehr irgendwo medial auftauchen werden, weil es ist
ja auch so viel los. Du meinst den Sohn von Olli Dietrich?
Olli Dietrich hat man auch gesehen, also der sah ihm sehr, sehr ähnlich, ne?
Ja.
Auch sehr, sehr talentiert, der konnte ja gleichzeitig wahnwitzig Klavier spielen und auch noch singen. Also das hat er auch sehr imposant gemacht, aber war ein bisschen sperrig so sein Song, deswegen kam er jetzt nicht so weiter.
Richtig.
War künstlerischer Anspruch dahinter, aber naja, etwas
ja, wir sind immer noch beim ESC, ne? Also muss ja schon irgendwo in eine Sparte passen, die schon breit ist, durch die ganzen Heavy-Metal-Geschichten und auch, keine Ahnung, Quatschnummern und sonstige Dinge. Es ist ja schon breit, was man mit ESC machen kann, aber auch nicht so breit.
Nee. Also man hat 3 Minuten Zeit und maximal 6 Leute habe ich auch jetzt erst gelernt. Also vielleicht habe ich es irgendwo schon mal gehört, aber mehr dürfen eigentlich gar nicht in der Band sein.
Weil ja, ja, genau. Gestern war eine von einem Feuerschwanz im Publikum. Ich gehöre zur Band.
Okay.
Sagt sie Schöneberger.
Ist wahrscheinlich auch nicht so. Aber gut, die sind eh nicht weitergekommen. Also ja, egal. Da war ich auch eigentlich ziemlich glücklich drüber, weil... Ich weiß nicht, das wurde komischerweise auch so angehypt. Also diese Band Feuerschwanz, muss man mal sagen, die machen so Mittelalter-Rock, Mittelalter-Metal, so, ne?
Ja.
Was ja auch nicht neu ist. In Extremo und tausende andere Bands machen sowas, ne? Oder es gibt ja auch diese schlimmen Seemänner, Santiano, ne? Die so ein bisschen so Schlager-Shanty-Zeug machen. Ja, siehst du zuckst mir den Schultern, ich kenne die. Also die machen sowas auf Freibeuter. Ne? Man muss denken, es wäre jetzt Feuerschwanz mit ein bisschen weniger Metal und mehr Shanty, so, ne? Das wäre dann Santiano. Also da gibt's ja für alles irgendwie im Publikum und gerade diese Mittelalterszene, das ist auch in Deutschland so, warum auch immer, verbreitet. Und da gibt es auch Bands noch und nöcher, die sowas Ähnliches machen. Aber wurde irgendwie dort in diesem Vorentscheid, Halbfinals, wurden diese Band mit dem illustren Namen Feuerschwanz so präsentiert, als ob das die Innovation schlechthin war. Also ich meine, die Band selber hat ja auch gesagt, die gibt es schon seit 20 Jahren. Und ja, also da werden natürlich alle Klischees, die es irgendwie ums Mittelalter gibt, ne, optisch und klanglich in einen Topf geworfen und mit Metal versehen. Und ja, also ich hab so ein bisschen Hauch von Selbstironie bei denen auch gesehen. Deswegen fand ich es für mich, also gemeint wahrnehmen zu können, deswegen war das für mich okay. Ne? Aber bin auch eigentlich ganz froh, dass damit jetzt nicht irgendwie wir mit beim ESC vertreten werden. Ne?
Ja, finde ich auch. Vor allem, weil wir auch vor 2 Jahren so eine Metal-Nummer da hatten.
Stimmt, Lord of the Lost.
Und Lord of
das
the
war
Lost,
ja schon genau. Im Titel, die haben wir schon ziemlich abgelost. Ne?
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, dass das wäre nichts geworden. Ich weiß ja auch nicht, was jetzt mit unseren Arbon-Tinners wird. Ne? Balla, balla, balla.
Werden wir sehen. Ne? Aber bei dieser Battle-Nummer hatte ich gestern auch auf der Couch gesagt, nee, mach ich nicht mit. Deutschland und Metal beim ESC, das nehme ich nur Finnland ab. Sonst ist das für mich
genau, alles aufgesetzt. Genau, das wird alles so aufgesetzt.
Ne? Genau.
Das braucht und das fand ich aber auch lustig, dass da bei der Jurybewertung, die du zu Recht gestern ging es ja leider nicht.
Nee, gestern
aber es übersprungen hat. Ja. Ich habe es nicht gezählt. Ja. Ne? Wir haben es auch mehr so im Hintergrund. Wir hatten Gäste da, ein bisschen gequasselt dabei. Haben sie mir gut laufen lassen. Aber es kam immer wieder, haben wir aufgehorcht, als die Jury ein Wort nannte, nämlich, das war authentisch. Das kam so authentisch daher. Und das war bei Feuerschwanz auch der Fall. Da haben wir uns gefragt, authentisch? Also jetzt gehe ich mal, wo ist dieses Wort unpassender als bei Feuerschwanz? Einer Band, die sich irgendwelche Kostüme anzieht, sich Narben malt und so tut, als ob sie Ritter wären und das Ganze mit E-Gitarren spielen. Also authentisch, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass im Mittelalter die Leute so rumgerannt sind und auch nicht so musiziert haben.
Richtig. Ja.
War aber für die authentisch, ja. Ja, dann können sie demnächst wieder Wacken und Mittelalter-Festivals und so weiter gerne übernehmen. Ja. Von der ganzen, ja, haben wir ja schon gesagt, ne, von den 12 blieben, glaube ich, im einen Halbfinale 6 und im anderen 7 übrig, sodass wir dann, warte mal, wie war das jetzt?
Es ging jeweils von den 12 mussten 5 raus. Also
ach so, ja.
Und 7 aus jedem nach beiden Halbfinale. Wir hatten im Halbfinale dann 14 tatsächlich.
Ach, 14, ja.
Ja, ja.
Und aus den 14 wurden dann wieder 9.
Richtig, also nochmal 5 raus. Also
ja. Ne?
Genau. Jedes Mal 5 so. Raus.
Das ist der vom 3. zum 4. Schritt habe ich jetzt einiges nicht verstanden. Von RTL
dem
Halbfinale,
Halbfinale
zum Finale auf der, also in der ARD gestern, im ersten.
Im Halbfinale wurden ja zum ersten Mal von den Bands ihren ESC-Song präsentiert.
Ja. Und der da ist mir auch schon aufgefallen, dass da wirklich gute Songs dabei waren. Ne? Also die auch selber überwiegend, ja auch, ich glaube,
abgesehen vom Nightclub.
Der natürlich Album war, ja. Aber das haben die alles ja selber geschrieben. Also gut, ich meine, Nightclub und den Feuerschwanz, das wird auch alles live gespielt, ne? Das muss man schon mal sagen, das ist wieder ein Einstellungsmerkmal und das ist aber auch richtig geil, diese Heavy Tones, ne? Das ist ja die Stefan Raab TV Total House Band sozusagen, ja. Ne? Die haben, wenn die Musiker nicht selber eine Band waren, aber viele waren ja auch einfach Solokünstler oder Künstlerinnen, viele, die haben die begleitet und die haben alle Arrangements ausgetüftelt. Und das muss ja eine wahnsinnig, gut, das sind natürlich alles Profimusiker, die machen ja ihre Arbeit, aber das machen sie richtig gut. Und dann haben so eine Band wie Feuerschwanz als Metalband da auch noch live gespielt. Und das war auch alles hervorragend abgemischt. Ne? Und das war schon rein soundtechnisch sehr, sehr ansprechend. Ne?
Ja.
Also vor allem, weil das merkt man ja nicht so aktiv. Ne? Das ist ja einfach dann, man nimmt es einfach wahr, aber man denkt, okay, da ist eine Band, die machen alles live, den ganzen Abend lang. Diese unterschiedlichen Stile, diese unterschiedlichen Songs, das ist schon. Wow. Also immer gut, da haben die jetzt nichts von, ich fahre nicht zum ESC, aber das war schon gute Unterhaltung, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, absolut. Und das über alle 18 Songs, die gestern gebracht werden, ne? Also ja. 8 nochmal irgendein Coversong, nochmal neu, irgendwas, was sie noch nicht gespielt haben und dann nochmal die gleichen Songs, die wir im Halbfinale gesehen haben,
ja. Ne?
Präsentiert. Leicht angepasst vielleicht. So höheres Podest für das Zauberkleid oder so.
Ja.
Genau. Ganz am Ende die Überraschung. Genau. Und ja. Genau. Und du sagst, du warst irritiert bei diesem Bruch zum Finale, vom Halbfinale
aus. Also das Erste, was ich mich jetzt so im Nachhinein frage, ist,
ja.
Wir haben im Finale, im Halbfinale diese 14 gehabt, ne? Die auf 9 reduziert wurden.
Richtig.
Ja, also 5 nochmal raus.
Ja.
Die haben schon ihre Songs alle gesungen.
Genau.
So, die kennt man schon. Dann richtig. Kommt das Finale, da singen die nochmal.
Mhm.
Und dann fallen aber nochmal 5 davon raus, damit das Publikum nur noch 5 zum Abstimmen hat. Weil die Jury bestimmt nochmal 4 Lieder rausfallen, ne? Damit das am Ende das Publikum ja per Telefonvoting dann den Sieger kürt.
Aber dann nur noch 5.
Genau. So. Warum das darf das Publikum nicht aus allen 9 entscheiden?
Ja.
Und warum hat die Jury dann überhaupt 9 ins Finale mitgenommen, wenn doch die Jury selbst dann noch einmal von denen noch mal welche rauswirft?
Ja, das war
nur um die Sendung, die gestern sowieso schon viel zu lang war, noch länger zu machen.
Mhm.
Also da die Logik verstehe ich nicht ganz.
Ich glaube, man hat nach dem Halbfinale und den 9 Songs, die man mit ins Finale genommen hat, dem Publikum nicht zugetraut, die richtige Wahl zu treffen und wollte noch was aussortieren.
Ja, aber können. Da hätten die doch vorher auch schon mehr aussortieren können, sodass die Show, die Sendung gestern nur noch mit 5 bestritten hätten, damit sie nicht bis 22:30 geht.
Und ja, auch ja, klar. Noch,
ja.
Das ist tatsächlich kurios. Warum musste sie so lang sein? Ne? Also die 9, die da gespielt haben, die haben ja auch auf die Bühne gekommen, um 2 Songs zu spielen. Nein, Korrektur. Sie sind auf die Bühne gekommen, um den ersten Song zu spielen, dann kurz von Barbara Schöneberger interviewt zu werden, dann hinter die Bühne geschickt zu werden, um sich umzuziehen, damit man danach einen 3-minütigen Film gucken kann, was denn in den letzten Wochen alles passiert ist. Oder damals schon im November, als sie sich vorgestellt haben, in dieser Halle vor der 7-köpfigen Jury, vor einer riesigen Halle, um dann nochmal den Song zu hören, den man letzte Woche schon gehört hat. Und das oder dann 9-mal.
Oder um wie in 2 Fällen und das sage ich jetzt ohne irgendwie sarkastisch klingen zu wollen, aber ich muss das einfach sagen, um die Chance zu nutzen, und es ist leider, kennt man es von der, also von Formaten, die im Privatfernsehen laufen, dieser Art, aber es wurde in der ARD auch ausgeschlachtet. Ich glaube, in 2 Fällen wurde auch der Tod des Vaters mit Violinenklängen oder Klavierklängen untermalt in diesen Beiträgen. Noch ganz, ganz herzerwärmend oder tränenrührselig mit eingebracht als Motivation, irgendwelche Songs zu schreiben. Ne? Und das denke ich, oh, immer wenn sowas kommt, es ist ja, das gehört ja mit dazu, fast schon, irgendwelche Schicksalsschläge bei The Voice und The Voice Kids und wie diese ganzen Castingshows da heißen, immer um diesen Menschen da irgendwie so ein Profil zu geben und es sehr emotional zu machen. Und dann müssen die da die Bilder von ihren verstorbenen Familienmitgliedern zeigen und so. Das finde ich alles immer sehr, sehr grenzwertig.
Aber Mitch, das ist doch so authentisch.
Das ist so authentisch. Ja, das muss ja wahrscheinlich einfach sein. Ne?
Ich weiß nicht. Ja, stimmt. Das ist schwer zu ertragen, ja.
Mhm.
Ja.
Also das ist dann das, was wir in den 3 Minuten zu sehen bekamen. Und viele Infos, die einfach, naja, jetzt nicht so unbedingt interessant waren. Um die Sendung einfach noch länger zu machen. Und ich frage mich, das ist auch wieder etwas, warum? Die ARD hat es doch gar nicht nötig, die Sendung unendlich in die Länge zu ziehen. Sie müssen doch noch nicht mal Werbung machen und rechtfertigen, dass sie sehr viele Werbeblöcke haben, dadurch, dass die Sendung so lang ist. Ne? Wir kennen das Prinzip.
Ja, klar, das Prinzip ist in Länge ziehen, aber das ist, glaube ich, ja, allein dem geschuldet, dass, glaube ich, die Leute, die Programmmenschen von der ARD wenig zu melden hatten bei der Gestaltung der
Finales. Ja, das ist die Produktionsfirma, ne, von Stefan Raab wahrscheinlich, die das da verkauft hat, ne? Ja. Und den Deal da gemacht hat. Ne?
Den Deal, und, den sie nächstes Jahr nicht mehr mit dem NDR, sondern mit dem SWR machen müssten. Falls sie es nochmal machen wollen.
Ja, das wird wahrscheinlich davon abhängen, wie erfolgreich jetzt die beiden österreich-ungarischen Deutschlandvertreter sein werden.
Ja.
Zu denen kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Ich wollte nochmal eben noch den letzten Punkt, den ich nicht verstehe, nochmal anbringen. Also ich verstehe ihn, glaube ich, schon. Also ich glaube, nachdem wir alle Songs jetzt schon mal gehört haben, hätte man ja eigentlich die gleiche Show nochmal bringen können. Also minus die 5, also vom Finale, vom Halbfinale Ausgeschiedenen. Mhm. Nochmal die Songs spielen, die wir alle schon mal gehört haben auf RTL, dann eine Woche später ARD. Nicht viel Neues. Also müssen wir irgendwie noch etwas anderes Interessantes dazu bringen als Show-Effekt oder so. Also deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich mir erklären kann, dass sie noch Cover-Songs spielen mussten. Weil die haben ja an sich zur Entscheidung nicht beigetragen.
Richtig.
Es geht ja auch nur um den Song. Den ESC-Song und nicht unbedingt einen Cover-Song. Und die Leute haben ja schon unter Beweis gestellt, dass sie irgendwie musikalisch auch was anderes können mit den anderen Songs, die sie gespielt haben im Vorfinale oder Viertelfinale oder wie auch immer das dann hieß. Also ich fand die zwar manche ganz nett, aber auch eigentlich fürs Konzept überflüssig, dass sie nochmal Cover-Songs gespielt haben. Ich sag nur 23.30 Uhr.
Ja, aber ich glaube, der Effekt war, und das haben die Juroren zwischendurch mal durchblicken lassen, dass der in den meisten Fällen der Cover-Song einfach besser war. Also wirklich der bessere Song, mit dem sie sich dann präsentieren konnten. Ne? Und womit dann Unterhaltung betrieben wurde. Ne? Auf dem Rücken von Dua Lipa und Whitney Houston und ABBA.
Ja, wobei ich gerade auch da auch anmerkte gestern schon, Dua Lipa und Whitney Houston sich da rauszusuchen, ist natürlich dann wieder auch schon sehr gewagt, ne? Haben sie ganz passabel gemacht. Also zumindest
Dua Lipa sogar zweimal.
Ja, Dua Lipa kam zweimal vor. Leonora, ne, die nicht weiterkam mit This.
Genau.
Also die kam auch nicht in die, die war schon bei den letzten fünf noch dabei. Ne?
Doch, aber, genau. Und Moskena.
Ja, der hat... Also, was haben die nochmal gesungen?
Er hat Levitating.
Levitating?
Genau. Ja. Und Houdini.
Houdini war von Leonora dann. Ja.
Genau.
Ja, genau. Das fand ich, hat sie auch besser gemacht. Aber die Whitney Houston-Performerin, die hat da ein bisschen. Das war diese Band mit dieser
roten Cosby.
Sängerin, ne? Ja, Cosby. Ja,
die fand ich auch sehr sympathisch eigentlich.
Ja, aber die Stimme konnte ich nicht so viel
anfangen. Ah, verstehe.
Also auch Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, die haben sie, glaube ich, gesungen, ne? Das fand ich nicht so gut.
War auch ganz anders, also vom Stil her, auch von der Kleidung, die hatten den größten Wandel gehabt, finde ich, als deren eigener Song, der dann diese eher so tragisch am Boden und wieder aufrichten Song
war. Ja. Komische Moves hat die da gemacht, die mit ihrem Bein, das irgendwie so also über die Bühne gezogen hat, vor ihrem Kopf und also das sah irgendwie nicht so richtig akrobatisch wertvoll aus, was sie da gemacht hat. Ne?
Nee, nicht nachmachen, Kinder.
Ja. Hier The Great Leslie, diese Band, muss man auch was zu sagen. Die waren auch richtig, richtig gut, fand ich. Die haben schön Alternative Indie Rock gemacht, aber sie waren eigentlich eine Måneskin-Kopie. Und die haben doch vor 3 Jahren erst gewonnen. Ne? Also die hätten wir doch gar nicht dahin schicken können, ohne dass alle sagen, ja, warte mal, die wollen doch hier genauso aussehen und genauso klingen wie Måneskin.
Spandex-Anzüge und
Und eine Bassistin.
Ja.
Die hatte zwar mehr an als die von Måneskin, aber es ist halt genau die gleiche Bandbesetzung. Ja. Ne? Alle Männer und die Bassistin.
Wobei deren Version von Fix You, den Coldplay-Song, in der ersten Show, fand ich wirklich gut.
Fand ich auch gut. Ich fand auch, der Sänger hat eine Hammerstimme. Auch Waterloo haben die ja gesungen in den höchsten Tönen als Coversong. Als in so also einer Alternative Franz Ferdinand-Version. Oder Maximo Park haben die mich auch sehr erinnert teilweise. Ja. Ne? Oder Arctic Monkeys so, ne? Also
ja, oder Artbrud, musste ich auch ganz kurz denken.
Artbrud, was war das denn nochmal?
Artbrud ist auch so eine 2005-Band. Tatsächlich,
Also komm, kenne ich. Also jetzt
natürlich
ist,
kennst du
Art Rot. Ich habe lange gehört den Namen, aber...
Ja. Ist auch irgendwann verschwunden. Hm. Aber tatsächlich fällt mir der Song und das Album nicht ein. Hm. Bang Bang oder so hieß das Album. Hm. 2005. Warum?
Kann man mal wieder hören wahrscheinlich, ja.
Ja, es ist kuriose Mucke, muss man hören.
Hm. Haben Sie Waterloo diesem Swing-Feeding... dieses Swing-Feeling geraubt. Ne? Sie haben es sehr gerade gespielt. Ne?
Ja, stimmt. Und,
deswegen wäre so die Franz Ferdinand-Version. Ja, der Hagener, der Benjamin Bratz, kam da ja auch nicht weiter. Der hat einen schönen Singer-Songwriter, so sehr old-fashioned gemacht. Ne? Mhm. Ja, und Moschina, den habe ich eigentlich auch ziemlich weit vorne gesehen.
Ja.
Aber der war ganz kurz die Prozente gesehen und also auch nur sehr kurz eingeblendet und da wurde nicht mehr weiter darüber geredet, wie die Verteilung war am Ende, ne?
Also bei aber die Wikipedia hat alles dokumentiert. Ja,
da steht auch Anrufe, alles, genau, guck mal, alles wird wieder sehr transparent gemacht.
Ja.
Wir hatten bei den
Firmen... Wenn du dir die Bearbeitungshistorie anschauen wirst, oder würdest du auch sehen, dass ein gewisser Andreas Steinhaus da auch einmal eine Korrektur vorgenommen hat.
Die in Wikipedia, schon an.
Das ist ein Wikipedia-Konto, ja. Aber sie musste zugelassen werden.
Naja.
Ich glaube, in irgendeiner Show war es über die letzten beiden vertauscht.
Hm. Ich bin ja bei der ESC-Revision-Seite, ne? Da ist alles auch aufgedröselt.
Da auch.
Also The Great Leslie war noch Platz 5, weit abgeschlagen nur. Also ich glaube, Deutschland ist nicht reif für Alternative Rock.
Nee, überhaupt nicht. Ist halt ein Indie-Ding. Ich will auch gar nicht, dass jeder in die Indie-Disco geht.
Die waren irgendwie so die FDP der ESC-Kontestanten. Die haben die 5%-Hürde nicht geknackt.
Ja.
Leonora knapp darüber mit 6,95. Aber auch da habe ich gedacht, das ist auch vom Arrangement ein bisschen zu anspruchsvoll für den ESC. Ne?
Ja.
Das war ja sehr, sehr soulig so. Ne? Dann dieser Moschina, der so quasi der Harry Styles-Verschnitt. Ne? Hat aber sehr schön gesungen. Also. Und Stefan Raab hat ja auch mal gesagt, der hat so ein tolles Gesicht. Und da hätte das Gesamtpaket auf jeden Fall gestimmt, ne?
Ja.
Mit so einer richtigen, fetzigen Schmachtballade.
Der modische Brite in Berlin oder so, ne?
Ja.
Naja.
War so ein schön Pelzmantel da angehabt, so ein Polyester-Pelzmantel, ne? Und dann die Lisa, Lovers on Mars. Ach, das ist das, wo diese Astronauten sich gedreht haben, ne?
Ja, genau. Und sie ist also doch...
Das ist mir gar nicht im Auge geblieben. Also das, alle anderen habe ich jetzt irgendwie, aber das kommt
das gar nicht. Das ist tatsächlich auch der schlechteste Song. Und ich glaube, wenn die, Jury sich vorher gestritten hat, wer unter den Top 5 kommen sollte, dann glaube ich, dass ein oder zwei Leute gegen Lizza waren und sie nur reingerutscht ist, weil sie ein TikTok-Star ist.
Ah, siehst du, das ist nämlich wieder noch die andere Ebene, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, denn teilweise sind die ja gar keine so unbeschriebenen Blätter.
Mhm, genau.
Und die haben auch Plattenfirmen, die dahinter stecken, ne? Wie zum Beispiel
bei Abor und Tinner. Dina auch. Die sind auch nur darauf aufgefallen, weil sie eine deutsche Plattenfirma haben. Ne? Sonst wären sie ja in Wien nie auf die Idee gekommen, sich in Deutschland für einen ESC zu bewerben.
Genau, und eine nicht ganz unprominente Person ist eine Label-Kollegin bei ihnen. Das Label war mir vorher nicht bekannt, aber die sind im Sony-Vertrieb. So, also okay. Das ist jetzt schon mal keine kleine Nummer.
Nee.
Sie haben auch zwischendurch mal gesagt, dass sie mit Nina Chuba auf Tour waren.
Ah ja, richtig.
Ja, und Nina Chuba ist halt auch auf dem Label.
Mhm.
Und Ähnlichkeiten auch klanglich, jetzt nicht an der Stimme, aber so von diesem Elektropop, ne? Das sind
ja von der Produktion schon. Ja.
So, und ich denke, da sind auch noch irgendwie, dass ich ja verschwörungstheoretisch werde, ne? Aber da sind noch ganz viele andere Interessen irgendwie noch so im Hintergrund im Spiel, gerade was so das Music-Business angeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles nur so eine kleine Jury da schlecht, ja gut, also zumindest, es gibt da so ein paar Dinge, die so miteinander, so zumindest so Steine, die ins Rollen gebracht werden, ne? Also dass auch Stefan Raab hat anscheinend auch vorgeschlagen, dass dieser Song Baller genommen wird.
Mhm.
Die hatten, ich habe diesen, es gibt so Interviews, habe ich bei uns auch verlinkt, ne, ein YouTube-Interview gesehen, in dem es auch um das Album geht, was sie gerade auch jetzt zufällig gerade veröffentlicht haben. Aber gut, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch so gemacht, dass man, wenn man gerade so sehr populär ist, dann auch das Album zu dem Zeitpunkt, wenn man jetzt viermal in der Primetime hier so Medienpräsenz hat, ne, bei ganz vielen Millionen Zuschauern, da freut sich das Label bestimmt. Ne,
dass, ja, klar.
Wenn man sowas vorzuweisen hat, ich weiß nicht, die anderen, Leonora, die ist ja eine Musikstudentin, aber ich glaube, die hat auch so einen Fanclub dabei gehabt und sie hat bestimmt auch schon irgendwas veröffentlicht. Also da habe ich jetzt aber nicht so nachgeschaut. Nur Abba und Tinner, die sind halt schon nicht mehr nur semi-professionell unterwegs, sondern die werden da mit dem Label versucht, gerade ziemlich gepusht zu werden. Ich finde, die haben nicht so einen, stimmlich hat die nicht so einen hohen Wiedererkennungswert. Das ist mehr so diese Gesamtproduktion. Die hat auch nicht unbedingt, zumindest live, nicht eine tolle Gesangsstimme. Ich habe mir mal ein paar von den anderen Videos mal angesehen und die Songs reingehört. Mhm. Die sind so gar nicht mal schlecht. Also sind auch ziemlich innovativ, so was diese Elektropop-Sache da angeht. Nicht unbedingt die klassischen Pop-Song-Strukturen. Also die Band, die, ich glaube, die können was. Ne? Die haben Potenzial. Und was ich aber auch interessant fand, live, die haben so ein Alleinstellungsmerkmal durch das Cello.
Ja, richtig.
Dass die Tina da am Ende gegen den Verstärker geschlagen hat. In besser P-1000-Manier. Ja. Aber ist, glaube ich, heil geblieben. Das kommt in den anderen Songs, also in ihren, das ist gar nicht so prominent vorhanden, wie jetzt da in der Inszenierung bei dem ESC. Da haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, ja, was macht denn dein Kollege da überhaupt jetzt live? Ne? Der hat es, ja, dann spielt er halt Cello.
Tja.
Aber das könnte man vielleicht noch mehr in Szene setzen, damit
man sagen, machen,
das ist ja. Die Band mit dem Cellisten. So, ne?
Ja.
So, und der Song, da kann ich jetzt auch nicht mal sagen, was, ob ich den so gut finde oder nicht so toll oder irgendwie so ein Mittelding. Also so richtig viel anfangen kann ich damit jetzt nicht. Ich finde, die haben schöne Akkorde, das ist sehr poppig, das bleibt im, also die Songstruktur so harmonisch bleibt die gut im Ohr. Und natürlich jetzt da die Hook im Refrain mit dem Balalala. Mhm. Und ja, wir müssen halt dann mal gucken, ob sie in diesen 3 Minuten da überzeugen können.
Richtig. Gibt ja nur einmal 3 Minuten, beziehungsweise zweimal. Ne? Es gibt ja das Halbfinale nochmal des ESCs und wo ja jetzt auch die schon gesetzten.
Ach so, ja, das wollte ich nämlich gerade. Ich habe schon angeholt, das zu korrigieren, aber ja. Nee, du weißt da mehr.
Ja. Ja, das war ja letztes Jahr schon so. Ne?
Die gesetzten
Länder, die EBU-Mitglieder, bereits. Eigentlich fürs Halbfinale gesetzt sind, aber auch präsentieren dürfen im Halbfinale. Hm. Ne? Aber bisher gibt es noch einen Lostopf. Es gibt, glaube ich, noch keine. Oder gibt es eine Platzierung? Doch, es gibt ein erstes Halbfinale. Ich gucke gerade.
Wir können ja schon mal die Daten bekannt geben, damit unsere lieben Hörerinnen und Hörer sich das alles in ihren Kalender eintragen können.
Genau,
und wir reden hier vom Mai. Programmieren.
Ne? Wir haben jetzt Anfang März oder. Mhm. Wenn ihr diese Sendung hört, Zeit, 13. bis 17. Mai findet in Basel in der St. Jakob-Halle der 69. Eurovision Song Contest statt. Genau. Moderiert von Haselbroger, Sandra Studer und Michelle Hunziger.
Ah, ach, das ist aber nett. Haselbroger, die ist doch lustig.
Ja. Genau, die wahre Kölnerin, die ja nicht, mittlerweile nicht mehr in Köln wohnt, aber lange mit Thomas Spitzer, ihrem Ehemann, in Köln gewohnt hat.
Ah, ist das jetzt wieder der Bogen, den man schlagen könnte zum Beginn der Sendung mit Menschen, die in Deutschland und in der Schweiz wohnen?
Tja.
Und dann das Interview abbrechen, wenn man sie darauf anspricht, wie oft sie denn so im Wahlkreis zu sehen sind.
Ja. Und ihr im Wahlkreis gefragt wird, wie viele Menschen wohnen denn hier eigentlich? Wie viele dürfen hier
Ja, so einige.
Das
ist ja, ein paar Menschen sind hier schon.
Bitte eiern Sie rum.
Ja. Ach, lesen Sie doch mal mein Wahlprogramm, da steht das doch alles drin.
Also ich höre mir ja gar nicht richtig zu.
Genau. Hallo, Entschuldigung, bitte, wir haben gerade technische Probleme, ich kann die gar nicht verstehen. Also ich stehe doch neben Ihnen, ist doch egal. Das nicht alles so schlimm wäre,
das dann ist bitter. Schon lustig, ne? Das ist bitter.
Aber auch sind wir auch, Entschuldigung, tut mir leid, ich wollte jetzt nicht, let's end on a high note. Wer hatte denn hier so eine high note bei dem bestimmten Moschina, der hat bestimmt die heiße Note gesungen.
Das kann wohl sein.
Ja. Aber gute Laune ist hier garantiert beim ESC. Ne?
Das glaube ich. Und wir werden dann, wenn wir gegen Mitte, Ende Mai potamieren, dazu wieder berichten.
Ja. Jetzt ballere ich mir noch den Rest meines alkoholfreien Weizens rein.
Ja.
Aber das mache ich offline.
Dann mach mal. Währenddessen
ballern wir hier einen Jingle
der in Baller,
die Luft.
Eieiei.
Ballalalala. Ja. Da muss er erstmal drauf kommen, ne?
Ja. So. Haben wir doch wieder ganz gut hingekriegt. Ich meine, die Weltlage ist aussichtslos und man könnte auch heulen, aber trotzdem machen wir so eine Sendung hier und versuche ein bisschen Spaß zu haben.
Ich muss leider sagen, ich verstehe gar nicht, was du hörst, weil der Jingle so laut ist. Was du sagst, was du hörst.
Das macht nichts, das ist alles auf der Aufnahme.
Ja. Dann höre ich mal danach. Später.
Potamos. Da wird ja noch ordentlich abgemischt und so, ne?
Potamos. Ist eigentlich auch ein schönes Wort für einen ESC-Song. Potamos kann sich eigentlich jeder merken. Geht auch leicht von der Lippe. Oder von den Lippen. Potamos.